ARD.
Du klopfst auf ein Buch?
Ja, mache ich oft.
Klingt das
nicht
anders bei Neuen?
Ich mag das Geräusch. Guck mal, das Ehemänner.
Das ist Ken Follett. Man denkt am Ende, hach, seufz, ja.
Ja, siehst du, und mir geht es einfach total anders.
Wolldecken, Skala?
Ich habe 7.
Es ist wahrscheinlich eine Metapher.
Eat, read, sleep. It's
Christmas. Weihnachtsfolge, Daniel.
Ja.
Die wird extra lang, damit ihr die ganzen Feiertage was davon habt. Ihr könnt euch das Hören ja einteilen. Und Eat, Read, Sleep kann man auch sehr gut beim Plätzchenbacken hören übrigens. Gehört das eigentlich auch zu deinen Weihnachtstraditionen, Daniel, Plätzchenbacken?
Normalerweise schon. Ich bin dieses Jahr, ja mit meinem Freund zusammengezogen und jetzt steht die, normalerweise mache ich immer einen Adventskaffee trinken und dann werden immer blecheweise Vanillekipferl und Zimtsterne, Klammer auf, schwieriger Teig, Zimtsterne, sehr schwieriger
Allerdings
Teig.
Allerdings,
ja,
schrecklich.
Da brauchte ich auch einige Jahre, um das weitgehend zu perfektionieren und dieses Jahr zwischen Umzugskartons haben wir das mal aufgespart für nächstes Jahr. Also dieses Jahr keine Plätzchen.
Keine Plätzchen, aber singen nehme ich an.
Singen, häufig, viel.
Ich schätze,
gern.
Du kommst gar nicht mehr raus.
Ich bin ja großer Fan von Weihnachtsliedern und ein Klavier, gestimmt oder ungestimmt, in meiner Nähe in Adventszeit ist nicht sicher.
Wir können ja gleich nochmal über deine Lieblingsweihnachtslieder reden, aber diese Folge wird ein bisschen britisch aus Gründen und deswegen zum Einstieg vielleicht mal eines der beliebtesten Weihnachtslieder in England, Carol of the Bells.
Das ist eine ganz interessante Geschichte. Das Lied, das kommt ursprünglich aus der Ukraine. Es ist ein ukrainisches Lied. Und mit diesem Lied im Gepäck ist dann der ukrainische Nationalchor auf Welttournee gegangen und auch in Amerika gelandet. Und da ist das Lied dann geblieben und ist dann auf Englisch übersetzt worden. Ich kenne das jetzt nicht so als Mitsinglied unterm Weihnachtsbaum. Ich glaube, nach 3 Glühwein kriegt man diese schnelle Merry, 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 Merry Christmas auch nicht mehr so ganz hin.
Und laut Internet das beliebteste Weihnachtslied in England. Wer weiß, was das für eine Quelle ist oder was für eine Studie dahinter steht. Man kennt es auch aus Kevin allein zu Hause vielleicht. Diese Szene, wo er die ganzen Fallen aufbaut für die Einbrecher. Da ist das Lied auch im Hintergrund. Ja, direkt eine Geschichte zu diesem Lied hier am Anfang. Denn deswegen sind wir ja hier, um über Geschichten zu sprechen. In der Regel in Form von Büchern. Aber manchmal fällt auch die eine oder andere Geschichte ab.
Genau, wie diese Geschichte rund ums Weihnachtslied aus der Ukraine.
Genau.
Wir sind Daniel Kaiser
und Katharina Marenholz und wir wollen so über Bücher sprechen, wie man es mit Freunden macht, die man vielleicht im Café trifft. Und deshalb sitzen wir hier nicht einfach und dozieren.
Mit erhobenen Zeigefinger.
Auch auf gar keinen Fall, das auf gar keinen Fall. Sondern wir haben auch Kaffee dabei heute zum Beispiel und was zu essen immer, aber nicht irgendwas, sondern
die literarische Vorspeise.
Sondern unser Essen hat immer einen Bezug zu einem Buch oder einem Autor oder einer Autorin. Das heißt, wir lesen jetzt Bücher auch schon immer mit einer kulinarischen Brille sozusagen. Aber ihr habt euch in unserer Umfrage auch mehr Kochbücher gewünscht, dass wir mal mehr Kochbücher vorstellen sollen. Deswegen gucken wir auch verstärkt nach Kochbüchern, natürlich auch hier nicht irgendwelche, sondern immer book-related. Und heute wird es, wie gesagt, britisch bei uns, mal wieder. Ich muss es zugeben, es ist einfach so schön. Und außerdem hat es sich so ergeben für diese Folge, werdet ihr noch sehen, warum. Und deswegen habe ich Essen aus einem schönen Kochbuch mitgebracht, Christmas at the Palace. Fast schon eher ein Bildband als ein Kochbuch.
Ja, das habe ich sofort gedacht, das ist ein Buch wie für Katharina für einen Gabentisch. Also man sieht die ganzen Schlösser und Herrenhäuser, Windsor Castle.
Windsor Castle, Sandringham, wo die königliche Familie ja zu Weihnachten weilt.
Wunderschön fotografiert und dazu dann so Texte und dann auch die passenden Rezepte. Und nicht so 0815, sondern dann wirklich auch so ein bisschen ausgesucht und exquisiter.
Einige hatten wir tatsächlich schon im Podcast. Mince Pie ist da drin, Shortbread und Pavlova, Tee-Sandwiches hatten wir mal ganz am Anfang. Und einige, genau wie du sagst, sind schon sehr royal. Die Rezepte und auch die Bilder dazu. Also so Mais-Tortilla-Schälchen mit Spargelspitzen und Räucherlachs-Rührei-Päckchen. Das war mir jetzt doch ein bisschen zu aufwendig für den Podcast. Ich habe das Essen für heute nach dem Namen entschieden. Und zwar gibt es heute, Daniel, Tipsy Tart, also beschwipsten Tart.
Aha, Bier. Also was ist da drin? Rum, so ein bisschen?
Nee, rum nicht, sondern Weinbrand und nicht ein bisschen, sondern relativ viel. Heute Morgen zubereitet. Ich stand heute Morgen schon am Herd und habe so Sirup mit Weinbrand eingekocht und da stieg mir so eine krasse Alkoholwelle morgens um 7 in die Nase. Das war auch sehr special. Aber hier ist es auf jeden Fall frisch für dich zubereitet, der Tipsy-Tart.
Das erinnert mich gerade an die Nanny, an die Sitcom. Die hat immer mit ihrer Mutter, mit Silvia, geschwipsten Rabbiner gegessen.
Ach, das war aber was anderes.
Wahrscheinlich. Also Tipsy-Tart.
Du darfst den mal jetzt hier vorsichtig anschneiden.
Mit einem Plastik.
Habe ich auch noch nie vorher gemacht. Aha. Ich kannte Tipsy Cake aus England. Und da gibt es auch eine interessante Geschichte dazu. Das stammt nämlich aus dem 18. Jahrhundert eigentlich, der Tipsy Cake, als es keine Kühlschränke gab. Und Alkohol hilft ja beim Konservieren. Ah. Das heißt, man hat die Kuchen immer in Alkohol getränkt nach dem Backen. Das war dann eigentlich so Rühr- oder Biskuitkuchen, den man mit Sherry oder eben auch mit Brandy ja eingeweicht hat. Und später zum Servieren wurde dann so Vanille, Puddingcreme und Früchte darauf arrangiert.
Das ist schon sehr feucht, auch beim Schneiden.
Ja, das gehört
so. Ich war gar keine Kritik.
Nein.
Aber wie viel Alkohol ist das? Ist die Feuchtigkeit der Alkohol oder sind da auch noch...
Warte, ich reiche dir mal den Teller.
Ja, den Teller.
Ja, so. Das hast du gut hingekriegt. Sieht sehr gut aus. So, und für mich auch.
Und was ist da drin?
Ja, im Wesentlichen Datteln und Pekannüsse. Das ist ja jetzt kein Tipsy Cake, sondern ein Tipsy Tart. Das ist ein traditionelles südafrikanisches Dessert.
Ah, und das isst man dann zu Weihnachten bei den Royals, oder wie?
Ja, offensichtlich. Das Kochbuch ist ja von Carolyn Robb. Das ist die ehemalige Köchin von Charles und Diana. Und die muss es ja wohl wissen.
Ja, schmeckt jedenfalls richtig gut. Also nach Buckingham Palace. Schmeckt royal. Fühle ich mich richtig königlich.
Ja, und wer sich auch königlich bekochen oder bekochen lassen will, Christmas at the Palace von Carolyn Robb ist bei Dorling Kindersley erschienen und kostet 19,95 €.
Also wenn alles so gut schmeckt,
dann kann ja Weihnachten nichts mehr schiefgehen. Und dazu hast du uns ja netterweise einen Kaffee mitgebracht aus der Kantine. Ich guck mal, ob der noch heiß genug ist oder ob ich den in der Mikrowelle erwärmen muss.
Oh Himmel, hilf, gib Temperatur.
Ich muss in der Mikrowelle erwärmen.
Nein!
Ja, es haben sich ja schon Menschen über das laute Piepen der Mikrowelle beschwert. Das finde ich
jetzt
ehrlich gesagt...
Jetzt zeigst du es ihnen.
Nee, das schneide ich jetzt hinterher raus. Sehr sensibel, unsere Hörerinnen, oder?
So geräuschempfindlich, weil es ja wirklich nur ein liebevolles, ästhetisches Pling war. Ich glaube, sie ist nicht eingesteckt, kann das sein?
Ah. So,
siehst du? So, Katharina räumt jetzt das nochmal um. Der Kaffee hatte nicht ganz die richtige Temperatur. Und jetzt wird irgendwie ein Rearrangement des ganzen
Podcasts. Einmal kurz aufgedampft, der Kaffee. Und schon ist die Stimmung besser. Ich hasse kalten Kaffee, du nicht?
Ich bin da irgendwie ein bisschen schmerzbefreit. Ich habe gar keine Mikrowelle mehr.
Ich brauche meine Mikrowelle mehrmals am Tag. Mhm. Und es passiert auch manchmal, dass wenn ich überm Arbeiten oder überm Lesen meinen Kaffee vergesse, dass ich einen und denselben Kaffee mehrmals in der Mikrowelle wieder aufwärme. Zugegebenerweise wird er davon nicht besser, aber... Man möchte ja auch nichts wegschmeißen.
Du weißt, dass wir ganz viele Kaffee-Aficionados unter unseren Hörerinnen und Hörern haben. Und du legst das doch mit dieser Bemerkung nur darauf an, wieder viele Mails zu bekommen. Proteste, wie kann man nur?
Eat with Sleep, der Küchengeräte-Podcast. Zurück zum Thema.
Ja, großer Geist, nämlich Weinbrand im Kuchen und große Gefühle gab es im Bestseller, den wir gelesen haben in dieser Woche.
Bestseller-Challenge.
Große Gefühle? Mhm. Ich bin gespannt.
Fandst du nicht?
Auf deine Meinung.
Der neue Joachim Meyerhoff. Natürlich ist es wieder ein Bestseller. Man kann auch in die Höhe fallen, heißt er. Es ist wieder autobiografisch und der Titel ist wieder so ein tiefschürfendes Zitat, nämlich diesmal von Hölderlin. Joachim Meyerhoff, das ist ja der bekannte Schauspieler, der zieht in diesem Buch für ein paar Wochen zu seiner Mutter aufs Land, nach Schleswig-Holstein, an die Ostsee, dabei Schleswig. Er braucht einfach eine Auszeit vom Leben in Berlin und er hat auch Stress in der Familie. Es wird da so angedeutet, es gab ein Eklat beim Kindergeburtstag und das wird erst am Ende aufgelöst, worum es da ging. Und so kommt er jetzt zu seiner Mutter, die ist Mitte 80, verbringt Zeit mit ihr, hilft ihr so ein bisschen im Haus und schreibt das neue Buch. Und er begegnet da zu Hause den Spuren seiner Kindheit. Und er stößt zum Beispiel auch auf alte Schulhefte. Und eins von diesen alten Schulheften hat er ganz vollgeschrieben mit einer Geschichte. Das ist ganz rührend. Der Fisch, der viele Freunde hatte. Und da sieht man da das Original in dem Buch aus diesem Schreibheft aus der ersten, zweiten Klasse mit diesen drei Linien. Und er kommt in diesen Wochen an der Ostsee seiner Mutter näher. Beschreibt ganz viele Familienerinnerungen und gewinnt auch eine neue Sicht auf die Beziehung zu seiner Mutter. Und das ganze Buch ist auch immer wieder angereichert mit Anekdoten, zum Beispiel aus dem Theaterleben, was er alles schon erlebt hat. Warst du drin im Meyerhoff-Flow, Katharina?
Nee, und interessant, dass du es so formulierst, ob ich drin war im Flow. Ich war nämlich gar nicht im Flow.
Ah.
Ja, und ich weiß, alle lieben Meyerhoff. Bei mir klickt das irgendwie nicht. Das war mein dritter Versuch. Und mehrere Leute haben mir gesagt, lies mal den neuen Meyerhoff, der ist super. Und ich so, Meyerhoff und ich, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und alle so, doch dieser neue Band, er ist wirklich, wirklich super. Du wirst ihn auf jeden Fall mögen. Lies es. Und ich kann damit nach wie vor nichts anfangen. Der schreibt gut, der ist ein guter Beobachter. Es gab darin auch Anekdoten, du hast es erwähnt, die ich interessant fand und oder witzig. Zum Beispiel dieser Schauspieler vom Gorki-Theater, der seine gesamte Datsche mit Kulissen aus dem Theater eingerichtet hat. Also der Kronleuchter aus Tschechows Kirschgarten, die Treppe aus dem Revisor, der Handlauf aus Christa Wolfs Medea und im Garten der Planwagen aus Mutter Courage. Fand ich lustig. Die Mutter ist natürlich super sympathisch, witzige Person, mochte zum Beispiel die Beschreibung, sie kann in solchem Affenzahn Kuchen backen, dass es aussieht, als würde eine Kochshow im Schnelldurchlauf abgespielt. Und dass die immer alles gleichzeitig machen will, die Mutter, das ist mir natürlich auch wahnsinnig sympathisch. Aber insgesamt ist mir das zu viel Nabelschau. Und diese Schulgeschichte in dem Schulheft, die er mit 7 Jahren geschrieben hat, sehr viele Seiten, komplett abgedruckt in diesem Buch und dann durchanalysiert mit der Mutter. Das interessiert mich einfach nicht. Mich interessieren die Schulhefte von meinen eigenen Kindern, aber danach hört es dann auch wirklich auf. Was Joachim Meyerhoff mit 7 für eine krude Geschichte geschrieben hat, die dann hier abgedruckt wird, um zu zeigen, wie wahnsinnig schlau der Typ ist.
Und darum geht es eben, glaube ich, nicht.
Naja, ich glaube doch.
Wir hatten in der letzten Folge, hatte ich mit Janja den Bestseller von Caroline Peters und die hat auch Anekdoten aneinander gereiht und die blieben in diesem Anekdotenhaft stecken. Und bei Joachim Meyerhoff, finde ich, ist es jedes Mal noch eine Metaebene. Also erzählt es nicht um der Anekdote willen, sondern man denkt am Ende, hach, seufz, ja. Ich fand das Buch richtig gut. Es ist wieder alles da. Es ist witzig. Es ist berührend, finde ich. Die Geschichte mit der Mutter. Es ist mitreißend. Ich musste lachen. Und ich hatte auch mal stellenweise was im Auge. Und ich finde gerade diese Beziehung zur Mutter, die ist so hinreißend, herzzerreißend beschrieben. Da würde ich mich auch gern zum Stück Pflaumenkuchen mit in den Garten setzen. Und ich sehe das da vor mir, die Mutter, die auf dem Traktor einen lilafarbenen Bartelmantel trägt, mit dem sie aussah wie die Königin einer außerirdischen Spezies.
Ja, und du sagst, das ist lustig.
Er kann beschreiben, aber er bleibt da nicht in so einer narzisstischen Nabelschau hängen. Das empfinde ich anders. Und wie sie auch mit ihm spricht, also die Mutter mit ihrem großen Schauspielersohn und Schriftstellersohn, sie sagt, ich liebe lange Sätze. Du könntest auch mal versuchen, etwas längere Sätze zu schreiben, wie bei Thomas Mann. Also was Mütter halt so ihren Schriftstellersöhnen so sagen. Und ich fand auch stark, er macht sich da ja auch nackig als Typ, als Mensch. Er berichtet sehr offen von seinem schwierigen Start in Berlin, als er aus Wien kam und von Panikattacken, die er hatte nach seinem Schlaganfall. Und ich finde einfach, der Meyerhoff, der kann das einfach. Der macht die Anekdote wirklich tief am Ende und er macht die Metaebene, Hashtag Hölderlin, macht sie nahbar, sodass ich plötzlich am Ende glaube, diesen Titel, diesen hochkomplexen Titel von Hölderlin verstanden zu haben.
Ja, siehst du, und mir geht es einfach total anders. Also mich erreicht das auf fast gar keiner Ebene. Ich denke manchmal so, ja, ganz nett. Ich bin ein paar Mal dabei eingeschlafen bei dem Buch. Und ich
konnte
mich am nächsten
eingeschlafen?
Tag, ja, und ich konnte mich auch nicht mehr erinnern, wo ich eigentlich bin in der Geschichte, weil es ja auch gar keine Geschichte ist. Es ist eine Aneinanderreihung von Anekdoten. Er thematisiert das ja auch selber. Also er plädiert ja selber dafür, dass die Anekdote als literarische Gattung anerkannt wird. Ich bin da nie in einen Lesefluss gekommen. Für mich war das wirklich eine Nabelschau. Also ich hatte immer das Gefühl, er will irgendwie zeigen, wie super er ist. Auch diese Anekdote von dem Schauspieler, der einen ganz schlimmen Blackout auf der Bühne hatte. Und da schreibt er so, ja, das kommt vor bei Schauspielern, das passiert öfter. Mir ist zum Glück nur ein einziges Mal passiert. Ich denke so, ja, super. Dir ist es nur einmal passiert.
Das habe ich nicht so
gelesen. Und ganz ehrlich, wenn jemand die komplette Schulgeschichte eines 7-Jährigen da war für mich im Grunde schon vorbei. Sie dachte, das kann nicht dein Ernst sein, dass hier die ganze Story abgedruckt wird.
Ganz anders gelesen und fand das total sympathisch.
Das ist doch keine Literatur, siebenjähriger Schulaufsatz.
Na, das ist doch auf so eine, das ist doch sozusagen gebrochen im Blick des Erwachsenen.
Für mich war da nichts gebrochen. Für mich war das eins zu eins. Ich sage hier, wie super ich bin. Und ich weiß, dass ich mich hier auf sehr gefährliches Eis begebe, weil alle, ich habe nicht eine schlechte Rezension gelesen. Alle lieben Joachim Meyerhoff. Ich habe eine Hörermeinung dabei, die auf meinem Team ist.
Also ich glaube nicht, dass er sich für super hält, weil er doch auf jeder zweiten Seite sagt, wo er gebrochen ist und wo es ihm schlecht geht und warum er wie scheitert, warum er Probleme in seiner Familie hatte. Das fand ich ja schon fast übergriffig, dass ich das lesen darf und soll.
Kommt dazu.
Das würde ich ja, das ist ja aber denn was anderes. Also er ist, glaube ich, jetzt kein Sunshiner und sagt, was für ein toller Typ er ist, sondern er macht sich richtig nackig und man geht in die tiefen Struktur seines Lebens rein und er ist ein ganz reflektierter Typ. Er feuert eben nicht nur eine Anekdote nach der anderen ab, sondern es sind reflektierte Anekdoten. Wo ich dir recht geben würde, es ist nicht aus einem Guss. Es ist kein Roman. Da steht ja Roman drüber. Würde ich sagen, es ist nicht. Es ist eher eine Wundertüte. Und ich habe das so als Wundertüte gelesen. Mit jedem Kapitel gab es eine neue Anekdote, die mich aber am Ende wirklich hat aufseufzen lassen bei jedem Kapitel. Ich möchte eine kurze Sache vorlesen, weil um noch mal so ein Gefühl für den Sound zu bekommen. Es geht um Kindertheater. Also alle Schauspieler müssen ja am Anfang ihrer Karriere so Kindertheater.
Ja, und da schreibt er auch ganz böse drüber.
Da schreibt er böse drüber. Aber ich finde, das ist doch nicht schlimm.
Finde ich fies. Also ich habe schon ganz viele Schauspieler gehört, die sagen, Kindertheater ist toll, weil man von Kindern ehrliche Reaktionen bekommt. Und da war ich richtig ein bisschen entsetzt, als er dann schrieb, oh, alle müssen Kindertheater machen, keiner will das. Ich war jetzt wieder dran.
Aber das ist doch ein ganz interessanter Einblick in einen Schauspielerleben. Natürlich willst du Schauspieler oder Schauspielerin werden, nicht um 30 Jahre lang die Hexe beim Hänsel und Gretel zu spielen.
Aber mal vielleicht.
Aber mal, richtig. Und er beschreibt das irgendwie ganz gut in dieser Psyche eines Schauspielers, was in dem vorgeht, der sozusagen sich emanzipieren möchte, auch mal die nächsten Schritte zu gehen. Da gibt es immer so eine Spielplanvorstellung und dann wurde bekannt gegeben, wer die Kinderstücke spielen soll. Und da schreibt er, und so wurde es auch einem von den jeweiligen Intendantinnen oder Intendanten mitgeteilt mit Trauermiene, als würde man in die Verbannung geschickt. Lieber Joachim, es tut uns unfassbar leid, aber du bist wieder im Kinderstück. Es gab die üblichen Trostplattitüden wie, der Prinz ist eine tolle Rolle, aber auch echte Kondolenzperlen waren dabei. Diesmal spielst du immerhin ein Säugetier. Und ich fand das lustig. Ich fand das ganz interessant und ich fand das jetzt nicht despektierlich gegenüber dem Genre Kindertheater.
Wir empfinden hier anders. Ich glaube, unterm Strich muss ich sagen, dass mich das Leben von Joachim Meyerhoff einfach nicht genug interessiert, um mir diese ganzen Anekdoten durchzulesen. Ich fand dann auch oft, dass die an der Stelle endet, nur ich dachte so, oh, jetzt wird's interessant. Stichwort Gorki-Theater, Schauspieler in der DDR. Da hätte ich gerne mehr drüber gelesen. Und dann kommt wieder gleich die nächste. Es ist einfach nicht mein Buch. Ich sagte es eingangs. Wir klicken irgendwie nicht. Joachim Meyerhoff ist bestimmt ein super netter Typ und ein ganz toller Schauspieler und bestimmt auch ein toller Schriftsteller, aber nicht für mich und auch nicht für Franziska, die allerdings grundsätzlich Meyerhoff-Fan ist. Sie hat geschrieben, die Vorgänger fand ich großartig und zwar so sehr, dass ich auf das Erscheinungsdatum des Neuen hinfieberte. Nun das, ein an Lamoyanz nicht zu überbietendes, mütterverklärendes Aneinandergereihe von Anekdoten, die nur selten amüsant sind. Die Mutter als übernatürliches Wesen, die in ihrer Perfektion schon nervig ist, jedenfalls dem Autor offenbar permanent seine eigene Unzulänglichkeit spiegelt. Mir ging dieser Meyerhoff gehörig auf den Zeiger.
Franziska, ich weiß nicht, welches Buch du gelesen hast. Ich habe ein ganz anderes gelesen. Katharina, Franziska, ich fürchte, ihr seid Einzelmeinungen. Denn ansonsten ist das Netz, du hast es ja selber gesagt, voll des Lobes und voller Freude über diesen neuen Meyerhoff. Ich habe es sehr gern gelesen, schreibt Jutta. Die beiden davor, sagt sie, mochte ich nicht mehr so richtig. Aber dieses ist einfach wieder genau in dem Sound, der mich begeistert. Und Margret schreibt, es ist großartig, habe es schon gelesen. Es ist witzig und, Achtung, uneitel. Unbedingt zu empfehlen.
So lesen wir alle ein anderes Buch und das ist ja auch gut so. Wir wollen uns nicht über Meyerhoff zerstreiten. Daniel und Rest der Community bitte auch nicht. Lass uns noch ein Tippsitat-Stück essen und weiter mit dem nächsten Buch machen, wo wir hoffentlich komplett einer Meinung sind. Bisschen Harmonie muss reinkommen.
Bisschen Harmonie, aber ich darf noch sagen, das Buch heißt Man kann auch in die Höhe fallen von Joachim Meyerhoff. Seit 368 Seiten, wunderbare Seiten mit tollen Anekdoten. Es ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen für 26 Euro. Mehr Harmonie wagen.
Mehr Harmoniewagen, auf jeden Fall. Der Rand schmeckt am besten vom Tipsy-Tart. Echt gut. Mein Kaffee könnte ich jetzt schon wieder in die Mikrowelle bringen. Nach dieser aufreibenden Bestseller-Diskussion.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, nächstes Buch.
Autofiktion ist oft nicht so mein Ding. Haben wir schon häufiger festgestellt. Ich habe ein witziges Buch mitgebracht. Also ein Buch, das ich auch witzig fand. Ehemänner von Holly Gramazio. Das hatte ich schon aussortiert, weil laut Klappentext in dem Buch etwas Übernatürliches passiert. Und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Dann habe ich aber eine sehr überzeugende Empfehlung bekommen von Caroline. Die hat geschrieben, dass sie erst dachte, och nee, noch so ein Frauenroman. Also sie hatte andere Bedenken als ich. Aber dann wurde sie positiv überrascht. Und dann dachte ich, okay, dann versuche ich das auch mal. Und ich war begeistert. Es beginnt damit, dass Lauren von einer Party nach Hause kommt in ihre Wohnung und plötzlich ein fremder Mann im Schlafanzug ihr gegenübersteht im Flur, der offensichtlich, so schließt sie zumindest aus dem Gespräch mit ihm, ihr Ehemann ist. Was ein ziemlicher Schock ist für Lauren, denn sie ist eigentlich nicht verheiratet. Also als sie zu der Party ging, war sie noch nicht verheiratet. Hat sie zu viel getrunken oder was ist hier los? Die Wohnung ist auch leicht verändert und dann entdeckt sie irgendwann ein Hochzeitsfoto von sich und diesem fremden Mann im Schlafanzug. Und sie merkt auch, sie trägt einen Ehering. Und dann ist sie natürlich völlig verwirrt, aber dann denkt sie, okay, vielleicht doch zu viel getrunken. Ich gehe erstmal schlafen. Am nächsten Morgen ist der Typ aber immer noch da. Und dann guckt sie in ihr Handy und findet dann einen Chat, der offensichtlich der Chat mit ihrem Ehemann ist. Diesem Chat entnimmt sie, dass ihr Ehemann Michael heißt. Sie googelt ihn dann, um irgendwas über den herauszufinden und versucht so von Nachbarn und Verwandten und Freunden irgendwie so Details auch über ihr Leben zu erfahren, unauffällig, damit die sie nicht gleich für verrückt erklären. Und die ganze Realität ist irgendwie auch so verschoben, weil auch die Nachbarn, Freunde und Verwandten, die sind auch in so leicht anderen Lebenssituationen jetzt, als sie es eigentlich kannte. Sie versucht sich aber irgendwie mit diesem ganzen Kram zu arrangieren. Aber dann geht Michael, dieser Ehemann, für sie fremd, auf den Dachboden, um eine Glühbirne auszuwechseln. Und ein anderer Typ kommt wieder runter. Lauren, total verstört, schickt den neuen Mann hoch, damit er oben nach Michael guckt. Dann kommt wieder ein anderer runter. Und Lauren merkt, ihr Dachboden produziert ständig neue Männer und jedes Mal verrutscht ihr Leben irgendwie so ein bisschen. Andere Freunde, anderer Job, andere Einrichtung. Sie gewöhnt sich dann an die Situation, was soll's, sie kann es ja auch nicht ändern und denkt dann auch irgendwann, ach, ist eigentlich ganz praktisch. Nervige Männer schicke ich einfach sofort wieder zurück auf den Dachboden und so angenehme Typen behalte ich eine Zeit lang, auf Probe sozusagen. Und ich brauchte tatsächlich nur sehr kurz, um dieses...
Das ist ja nicht dein Ding eigentlich, nee, so diese Fantasy, diese Fantasy-Moves.
Genau, aber es ist ja nur so ein Fantasy-Element, das muss man akzeptieren und das habe ich relativ schnell akzeptiert. Und dann fand ich diesen Roman einfach wahnsinnig witzig und auch super intelligent gemacht. Also es ist ja im Grunde eine Metapher, eine komplette Metapher auf modernes Dating-Life mit so Tinder-Apps und so weiter. Also zur Seite wischen, ausprobieren, weiter wischen, nächster Typ.
Ich fand's total witzig. Also wie sie die Kerle da durchschleust und alle Arten wirklich auch von Beziehungen da so durchdekliniert. Den gefühlvollen Typen, den unfreundlichen, den obszön reichen Typen. Und wie sich eben auch, du hast gesagt, mit jedem Mann immer das Umfeld dann leicht verändert. Freunde wegen der Beziehung mal näher und mal weiter entfernt sind zum Beispiel, weil die mit dem reichen Typen nichts anfangen können. Und es ist wahnsinnig komisch, wie skurril die Kerle sind. Ich habe hier eine Stelle, ein Mann macht jeden Morgen 40 Liegestütze, einer balanciert beim Zähneputzen auf einem Bein, einer bewahrt seine abgeschnittene Zehennägel in einem Glas auf und scherzt, und sie hält es für einen Scherz, aber sicher wird sie es nie erfahren, dass er daraus Gelatine machen wird, wenn er genug zusammen hat. Und immer, das geht so durch und es sind sehr viele unterhaltsame Momente drin und immer, wenn ich denken will, ah, jetzt wird es redundant, jetzt habe ich es kapiert, dann geschieht was und die Geschichte bleibt in Bewegung. Und ich dachte so für mich, geht es nur darum, dieses Dating-Life, wäre es perfekt für mich, das ist ja so ein leicht narzisstischer Move auch, muss es nicht auch darum gehen, wie ich für den anderen der Richtige sein kann. Also so findet man doch auch seinen Partner oder seine Partnerin. Also dachte ich mir so, sie hatte ja schon eine leicht konsumistische Haltung.
Ja, mit, ja Männern gegenüber.
Ja.
Schnell der nächste.
Aber dann, und ich habe den Drang hier zu spoilern, da gibt es auf Seite 212 einen Twist, den wir aber nicht verraten.
Ah.
Oder? Nein.
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 Kein Fall.
Das hat mich wirklich dann auch überzeugt. Eine witzige Fantasie über Daten, über Beziehungen, darüber, was man vom Leben auch will. Und das finde ich ganz schön und amüsant mit diesem Fantasy-Kniff. Toll.
Ich bin sehr froh, dass wir hier wieder auf der harmonischen Spur sind, Daniel. Ich musste hier auch mehrmals laut lachen tatsächlich. Zum Beispiel, als dieser Typ runtergeschickt, muss mal kurz vorlesen. Sie schließt die Wohnungstür auf und der Teppich auf der Treppe ist wieder da. Also ne, die Treppe zum Dachboden ist wieder ausgeklappt sozusagen. Sie ahnt schon, was passiert. Hallo, ich bin zu Hause, ruft sie. Sehr wohl, holde Maid, sagt ein Mann, der ein rot besticktes Wams und eine diamantenbesetzte Kniebundhose trägt. Seine braune Haut strahlt vor Gesundheit, sein dunkles Haar ist mit einer riesigen Schleife zurückgebunden. Von wannen kammet ihr, fragt er, welch abscheuliches Gewand ihr tragt. Aha. Also das heißt, sie wird ja auch mit so vielen Typen konfrontiert und sie weiß nie, was als nächstes kommt und entwickelt auch so eine gewisse Resilienz gegenüber bestimmten Eigenarten, die die Leute so haben, weil sie denkt so, ja, ich kann die ja zur Not auch wieder wegschicken. Also dann kommt halt so ein Typ, so ein Mittelalter-Reenactment-Typ darunter und sie sagt einfach nur so, ah, okay, das ist also jetzt der neue Mann.
Und sie denkt, sie schleust sie da durch und manche schickt sie auch gleich nach einer Sekunde wieder
ja,
hoch.
Ja.
Und manchmal klappt es auch nicht. So, also,
ja. Genau. Also es ist wirklich, ihr fällt einiges ein und das hat auch Caroline geschrieben. Sie war überrascht, wie eine einzige geniale Idee einen ganzen Roman trägt. Und das fand ich halt auch. Holly Gramazio, Ehemänner, übersetzt von Babette Schröder, 432 Seiten, bei DTV erschienen, 22 Euro. Super Geschenk für, also ich hätte wahrscheinlich erstmal gesagt Frauen, aber Caroline hat auch geschrieben, ihr Mann hat es dann nach anfänglichem Zögern auch gelesen und fand es auch gut. Und du fandest es auch gut?
Ich fand es auch gut. Ist kein Frauenbuch. Also es
ist kein Frauenbuch.
Also, nein, würde ich sagen. Nein,
nee,
das
ist,
kann
gut,
man, ist ein Buch über das Dating. Und es spielt ja auch später auch noch ein Mann irgendwie auch noch eine Rolle, was wir ja nicht verraten wollen.
Nein. Genau. Also für alle, die mal was intelligent Lustiges lesen wollen, und das ist wirklich selten auf dem Buchmarkt, finde ich. Und noch ein Service-Hinweis von Caroline. Das deutsche Hörbuch verhunzt das Buch, schreibt sie. Unpassende Stimme und nicht gut gelesen, aber das englische Hörbuch ist, ich zitiere, mit Verlaub, fucking brilliant. Oder wie Jamie Todd sagen würde, fucking brilliant.
Ich habe auch ein Buch mitgebracht und bin vor wenigen Stunden, möchte ich sagen, auf eine Krimi-Reihe gestoßen, die ich noch nicht kannte.
Ja, das war sehr last minute heute
das
für unsere Bücher, denn auch ich musste das ja dann sehr last minute lesen.
Genau, ich habe also meine Pläne für diese Folge nochmal komplett umgeschmissen. Eberhard Michaeli heißt der Autor und seine Ermittlerin ist Frau Helbing. Helbing, das ist wie dieser Kümmelschnaps aus Hamburg. Und Frau Helbing ist eigentlich Fleischerei-Fachverkäuferin aus dem Hamburger Grindelviertel. Sie ist Witwe, ältere Dame und sie ist Krimi-Fan. Also leiht sich einen Krimi nach dem anderen aus den Hamburger Bücherhallen aus und ist mit einer Kombinationsgabe gesegnet. Und sie hat der Polizei schon dabei geholfen, mehrere Mordfälle aufzuklären. Ältere Dame, Nachkriegsgeneration, hat kein Handy, also komplett oldschool. Sozusagen die Miss Marple vom Grindelviertel. Ein bisschen hat sie auch was von Evelyn Hamann, Adelheid und ihre Mörder, finde ich. Und diese Bücher haben Splatterfaktor 0 oder 1 auf der Skala von 1
na,
bis
0
10.
Könnte man
0, ja.
Ich gehe bei 0 mit.
Aber die Figuren, finde ich, sind so sympathisch. Ich hätte die auch gerne als Nachbarin. Und mit ihrer etwas exaltierten Freundin Heide, die immer wieder auftaucht und sie zum Beispiel in die Autowohnlaute von Pöseldorf hier, wo die ganzen Reichen wohnen, einführt, erlebt sie Kriminalfälle. Und im neuen, dem sechsten Fall, geht es auch um Weihnachten. Und Frau Helbing spielt in einer Laientheatergruppe zu Weihnachten das Stück Tratsch im Treppenhaus. Kennt man vielleicht mit Heidi Kabel.
Sehr selbstverständlich, wir und, als Unsorg-Experten.
Unsorg-Experten, genau. Doch bei der Probe stirbt jemand. Es ist ein Mord mit vergifteten Weihnachtskeksen. Die wurden mit Zyankali versetzt. Und sie hat selbst auch Kekse zur Probe mitgebracht und ist jetzt plötzlich auch mordverdächtig. Ich muss sagen, ich hatte ganz große Freude mit dieser Ermittlerin. Du hast es ja auch noch last minute gelesen. Wie ging es dir?
Ja, also Cozy Crime ist nicht so mein Lieblingsgenre tatsächlich. Splatterfaktor 0, nicht, dass ich unbedingt wahnsinnig viel Splatter brauche, aber 0 ist ein bisschen wenig. Aber wenn man sowas mag, ist das, glaube ich, ein super Buch. Ich hatte ein paar Vorbehalte tatsächlich. Es ist ja so, Das spielt im Grindelviertel und Frau Helbing wohnt bei mir um die Ecke.
In der Straße sozusagen.
In der Parallelstraße.
In der Parallelstraße.
Zu meiner Straße. Und mir wurde das Buch schon mal von unserer Buchhändlerin empfohlen. Die meinte so, hier, das hat jemand aus Hamburg geschrieben. Das müssen Sie eigentlich lesen, denn das spielt hier vor unserer Tür. Und dann dachte ich so, naja, also ganz ehrlich, so ein Buch.
Kein regional, sondern ist ein Lokalkrimi.
Ja, ein Lokalkrimi. Ich glaube, das ist irgendwie nicht. Sondern habe ich es nicht gelesen. Und jetzt habe ich es gelesen, als du es last minute ausgesucht hast. Und ich war wirklich positiv überrascht, wie gut das geschrieben ist und wie gut die Figuren gezeichnet sind. Die sind witzig, die sind schlagfertig. Diese Heide aus der, hast du vorhin gesagt, Autovolante?
Autovolaute, also Autovolante.
Das dachte ich, ist das Hamburgisch? Sagt man das so?
Sagt man so, wenn man das verballhort, das Französische.
Habe ich noch nie gehört, verballhort. Also Heide aus der Haute-Volée von Hamburg, toller Charakter. Manchmal war es mir trotzdem ein bisschen drüber mit diesem amerikanischen Schwager?
Ist das da kommt Schwager? Ja, der Schwager kommt zu Besuch aus Amerika und feiert mit ihr Weihnachten, aber macht das so ein Druckbetankungsweihnachten. Alles muss in einer Stunde irgendwie durch sein.
Ja, das war mir ein bisschen too much dann manchmal. Aber, also wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt mein Beuteschema für Bücher, aber ich glaube, wenn man Cozy Crime gerne liest, ist das auf jeden Fall ein guter Tipp.
Und der Autor, spannender Typ, der war mal Berufsmusiker und schreibt eben Krimis. Und jetzt arbeitet der in seinem Brotjob sozusagen als Busfahrer in Hamburg, Linie 4 und Linie 5.
Und fährt auch durchs Grindel.
Fahren auch durchs Grindelviertel. Und es gibt 6 Fälle. Ich habe noch ein zweites Buch tatsächlich in Vorbereitung zu diesem Podcast gelesen. Fand ich noch einen Tick stärker. Frau Helbing und das Vermächtnis des Malers. Da geht es um Kunstfälscher. Und man lernt auch einiges dort über Kunstgeschichte, über Kopien und über Fälschung. Also Eberhard Michaeli, Cozy Crime, mit tollen Figuren, Frau Helbing und die tödlichen Weihnachtsplätzchen, der 6. Fall, 208 Seiten, also auch nicht wahnsinnig dick, für 16,90 € im Kamper Verlag erschienen.
Und Frau Helbing kauft im selben Boot nie ein wie ich.
Siehst du, also,
sehr lustig.
Ja, und ich dachte, ja, das ist doch deine, das habe ich dir noch als WhatsApp geschickt. Guck mal, die wohnt bei dir um die Ecke.
Die wohnt bei dir, die Protagonistin wohnt bei dir um die Ecke. Da sind wir direkt jetzt schon mit dem Helbing-Buch auf die Weihnachtsgrade eingebogen wieder. Da wird Zeit, noch ein bisschen Tipsitat zu essen. Wir kehren auch wieder zurück zu den britischen Vibes. Und da gehört ja zu jedem Weihnachtsfest in Großbritannien, zu jedem Weihnachtsessen, Christmas Cracker. Wir haben es schon mehrmals gemacht im Podcast.
Genau.
Hier habe ich zwei
heute
wunderbare,
wunderschöne Exemplare.
Ja, wunderschöne Exemplare mitgebracht.
Einen roten mit goldenen, das sind Sterne, die goldene Punkte. Und so eine grüne Geschichte mit so kleinen Pilzen. Das ist so ein großer Knallbonbon und da ist auch was drin, hört man?
Ja, man hört schon was. Ich bin sehr gespannt.
Wenn auch was drin ist. Und dann geht es los. Und
jetzt müssen wir hier schön mit Karacho.
Liebe, nein, mit Karacho.
Ach, mit Liebe ziehen?
Also ein bisschen mit Liebe.
Okay.
Das ist doch das Fest der Liebe. 1, 2, 3.
Ah!
Was ist das wohl? Ich weiß gar nicht genau, was das hier ist. Willst du mal auspacken?
Nee, pack den Rest aus. Da sind ja noch mehr Sachen drin.
Ach, das sind mehr Sachen drin.
Das ist, glaube ich, ein Serviettenring.
Ach, das ist
oder?
Ein Serviettenring.
Ja, könnte
was soll das denn sein?
Das ist und das hier ist sehr wichtig.
Ja,
guck mal, das ist nämlich
wichtig.
In jedem drin. Du erinnerst dich.
Das ist die Krone, die man dann aufsetzt.
Papierkrone, die man aufsetzt und dann während des gesamten restlichen Essens aufbehält.
Oder des Podcasts.
Oder des Podcasts und des Essens. Und
aber
hier
ist
noch was.
In XS, glaube ich, ne? Die Krone oder reicht die als...
Oh, hier ist noch eine Botschaft, die ich aus Gründen nicht vorlese.
Diese. Oh ja, die kann ich ja auch fast nicht lesen. Was ist hier? Tell a joke. What happens when it rains cats and dogs?
Mhm.
You have to be careful not to step in a poodle.
Haha, englischer Witz.
Okay, englischer.
So, nächstes.
Ja, genau. Ja, Gott, Katharina, schon ganz heiß. So, und jetzt kommt
jetzt
der Grüne ran. 1, 2, 3. Ja, da hat es auch geknallt, Leute.
Was ist das? So. Ach, ein Lesezeichen aus Metall. Das kann man
schade,
so in die Seite stecken.
Ist es bei dir?
Ja,
ich habe diesen Serviettenring.
Oh,
wollen wir tauschen? Du kriegst den Serviettenring.
Ja, ich liebe Serviettenringe.
Sehr gut.
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Serviettenring ist. Der ist innen mit Filz gepolstert. Aber was sollte es sonst sein? Rätselhaft.
Das ist ganz edel, dass das.
Guck mal, ich habe eine pinkfarbene Krone.
Oh. Steht dir. Was Royales. So ein bisschen, hat so ein bisschen jetzt auch mit der Friese bei dir, hat das so ein
mit
bisschen
der
so.
Friese, Entschuldigung.
So ein bisschen 20-Charme.
Ja, das ist gut.
Ja, so siehst du, dann ist es plötzlich
dann
gut.
Dann ist gut. So, ist das nicht schön?
Das ist süß. Eine ganz
so
schöne,
ein
eine schöne Tradition. Merry, 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 Merry Christmas.
Das ist übrigens für einen Wein.
Ah, Hinweis aus der Regie. Der Serviettenring ist in Wirklichkeit ein Tropfschutz für den Wein. Also für so eine Weinflasche. Ja,
ich bleib beim Lesezeichen.
Ich nehme es einfach als Serviettenring.
Ja. Ach so. It's
Christmas. Ja, Christmas Cracker, immer ein witziges Element bei so einem festlichen Dinner. Und deswegen mag ich einfach Weihnachten in England so gerne, weil ich glaube, dass es da viel witziger ist als in Deutschland. Ich habe es noch nie selber erlebt, würde ich aber gerne mal.
Die deutsche Weihnacht ist ja eher so ein bisschen besinnlich und still,
ja.
Stille Nacht.
Und in England ist einfach ein bisschen mehr Lametta.
Merry, merry.
Ja, ein bisschen mehr merry und mehr Lametta. Und damit ich das ein bisschen nachempfinden kann, kompensiere ich die besinnliche deutsche Weihnacht durch Weihnachtsbücher, die im besten Fall in England spielen. So Romane mit Schnee und Glitzer auf dem Cover und wo der Klappentext schon so Cottagecore-Cosiness verspricht. Und ich bewege mich beim Lesen dieser Romane so zwischen Faszination und Entsetzen, wie viele vor allem und was es alles gibt als Roman. Allein die Titel, das kleine Weihnachtsboot an der Nordsee, das wäre jetzt nicht England, Tannenduft im kleinen Strickladen in den Highlands, turbulente Weihnachtszeit im kleinen Dünencafé. Wir haben es schon letztes Jahr thematisiert, daraus entstand ja unsere eigene Buchidee.
Eingeschneit im kleinen Patchwork-Laden auf Jersey.
Ja, für alle, die immer wieder nachfragen, es ist in Arbeit, aber es stellt sich dann doch heraus, dass so ein Buchschreiben neben einem 120-prozentigen Job nicht ganz so leicht ist.
Das aber macht man nicht auf einer Pobacke, sitzt man nicht auf einer Pobacke ab. Ich bin ja demnächst im Urlaub und werde in Kolumbien zwischen Kaffeeplantagen hocken und werde hoffentlich Zeit haben, mich nach Jersey innerlich reinzuversetzen.
Ich hoffe, das funktioniert. Das scheint mir settingmäßig sehr weit auseinanderzulegen, aber wir gucken mal. Für diese Folge haben wir drei Weihnachtsbücher getestet. Also ich habe sogar mehr getestet, aber Daniel ist bei drei Büchern mit eingestiegen, nämlich...
Ja, du hattest eine wunderbare Vorauswahl vorbereitet. Ich habe mich allein wegen des Covers und des Klappentextes für diese drei entschieden, nämlich Weihnachtszauber mit Alpakas, der Christmas Club und das Merry Christmas Projekt. Und ich dachte... Alpakas und Weihnachten, das ist schräg. Das könnte witzig sein. Alpakas, diese Tiere mit der Friese, das muss man ja gern haben. Ich war gerade bei der Grachtenweihnacht in Friedrichstadt in Schleswig-Holstein, kleiner Weihnachtsmarkt, und da waren dann tatsächlich Alpakas. It's a thing. Und dann kam das Buch. Und ich habe mich dann auch ein bisschen verführen lassen vom Cover. Das ist wirklich sehr süß gemacht. So ein Haufen Alpakas, die in die Kamera gucken sozusagen. Im Wald mit Schnee
und Glitzer.
Und Glitzer und Stechpalmen und Rot und Grün. Es geht um Stella. Die lässt alles stehen und liegen in der großen Stadt und zieht von jetzt auf gleich ins Sauerland und erfüllt sich ihren Traum, eine Alpaka-Farm. Und sie startet diese Farm mitten im Winter und alles geht schief. Die Alpakas spucken ihr ins Gesicht und sind unfreundlich. Die Nachbarn sind mürrisch und unfreundlich. Und trotzdem hoppeln die Alpakas natürlich in Richtung Happy End.
Das hast du sehr schön gesagt.
Wie fandst du es denn?
Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe es ja nur bestellt, weil du so auf den Titel abgefahren bist. Ich hatte schon Schlimmes befürchtet und ich musste es abbrechen. Ich konnte es nicht ertragen. Es war so hanebüchen insgesamt. Allein schon auf dem Klappentext steht ja, Stella hat mit Idylle und Erholung gerechnet, doch die Alpakas halten sie mit nächtlichem Lärm und Sitzstreiks auf Trab. Und ich denke so, wer rechnet denn mit Ruhe und Erholung, wenn er sich mitten im Winter eine Farm, bisschen runtergekommene Farm, im Sauerland kauft? Also da rechne ich schon mal gar nicht mit Ruhe.
Von jetzt auf gleich, also sie kündigt ihren Job und hat nächsten Tag dann schon so eine Farm am Start.
Ja, und sechs Alpakas hat sie auch am Start.
Es ist einfach ein bisschen flach, es ist lahm und auch es ist leider ohne Drive geschrieben. Alpakas sind da, das stimmt, aber Weihnachtszauber null. Und es ist so ganz entlarvend. Sie wird da gefragt im Buch, warum eigentlich Alpakas? Und dann sagt sie, ja, mit Pferden hatte ich es nie so, eigentlich mit überhaupt keinen Tieren, aber Alpakas sehen einfach lustig aus. Und weiter? Nichts weiter. Wenn man sie ansieht, bekommt man gute Laune. Und genau das ist, glaube ich, das Geschäftsmodell dieses Buches. Genauso fühlt sich das Buch an. Alpakas sind süß. Ich bin verführt vom Cover und es traf auch null meinen Witznerv und so eine dünne Story, wahnsinnig langatmig geschrieben, dass ich wirklich Stella mit ihren Alpakas leider auch nach 100 Seiten im Schnee zurücklassen musste.
Ja, schade.
Also wirklich unter den Weihnachtsbüchern eher der Knecht Ruprecht. Also keine große Freude. Dana Lukas, Weihnachtszauber mit Alpakas, bei Piper erschienen, 331 Seiten. Also für die letzten 231 kann ich keine Gewähr übernehmen. 13 Euro.
Ich habe noch ein bisschen quer gelesen. Ich glaube, wir haben auf den letzten Seiten nicht sehr viel verpasst. Dann hast du noch mit mir zusammen gelesen das Merry Christmas Projekt von Kathy Bramley. Das fängt vielversprechend an. Kleines Dorf in England, check, Cottage, check. Protagonistin ist eine kreative Selfmade-Frau, check. Ein attraktiver Typ ist sofort direkt in der Nähe, sehr gut. Es gibt ein bisschen Familienkram, es passiert eine kleine Katastrophe für die Spannung und das Gefühl von Schnee liegt in der Luft. Sehr gut soweit. Mary ist die Protagonistin, die hat ihren Job gekündigt, auch Knall auf Fall, und ihren Freund verlassen. Das geht in solchen Weihnachtsromanen immer ziemlich schnell und unspektakulär ab. Das ist ganz erfreulich. Deswegen lesen wir es ja auch so gerne, weil das im echten Leben nie so funktioniert. Mary zieht dann in ein altes Cottage, richtet es sich gemütlich ein. Sehr gut. Startet eine Kerzenmanufaktur. Kerzengießen ist nicht so mein Hobby. Aber ist okay, Hauptsache was Kreatives passiert, das mag ich sehr gerne in solchen Büchern. Und Mary lernt zufällig Cole kennen. Cole ist geschieden, hat zwei Kinder, die für ein Jahr mit der Mutter in Kanada sind. Und natürlich sieht Cole sehr gut aus. Natürlich sind Mary und Cole füreinander bestimmt. Und natürlich zieren sie sich über 470 Seiten. Leute, ich sag mal, macht mal diese Bücher ein bisschen kürzer oder ein bisschen ereignisreicher. Meine Meinung.
Ja, das stimmt. Das war schon ganz hübsch. Ich habe schon auf den ersten Seiten gerufen, wie es beschrieben wird. Sie ist ja zuerst mit diesem Daniel zusammen und habe gesagt, Red Flag, ihr passt überhaupt nicht zusammen. Und dann waren sie auch schon getrennt. Es fehlt tatsächlich irgendwie der Bad Guy. Von diesen Tropes, über die wir immer sprechen, von diesen üblichen Handlungsmotiven, fehlten so ein bisschen die Negativen. Es fehlte der Grinch.
Der Grumpy.
Es fehlte Max Scrooge. Alle sind irgendwie nett. Sogar diese Tash, diese Nebenbuhlerin, die sich dann diesen Daniel schnappt.
Ja, die ist dann auch nett.
Die sind alle nett. Und die einzigen Katastrophen, Spoiler, sind Stromausfall und Überschwemmung. Bisschen mehr Risiko wäre da schon schön gewesen. Mhm.
Das mit den Tropes, das funktioniert halt nicht mit Sunshine meets Sunshine meets im ganzen Sunshine-Dorf. Deswegen ja, da müssen ein bisschen mehr Hindernisse auf der Heldenreise müssen schon dabei sein und es muss ein bisschen mehr passieren als Kerzen ziehen ohne Ende und irgendein obskures Weihnachtsbaumprojekt, an dem das Dorf auch wiederum mit harmonischer Eintracht arbeitet. Da
der Wirt, also die Unglaubwürdigkeit war am höchsten, als der Wirt gesagt hat, und ich spendiere Glühwein gratis für alle. Ich kenne keinen Wirt, der das machen würde. Ja. Also sind alle so auf der Sonnenscheinseite des Lebens. Das war dann so ein Tick, also das, da habe ich die Weihnachtsgeschichte dann auch nicht mehr geglaubt.
Und ich muss auch sagen, Glaubwürdigkeit im Handarbeitsplot höchstens 3 von 10. Ich habe es ja nicht nachgerechnet, aber Mary stellt auf diesen 470 Seiten mindestens 10.000 Kerzen in ihrem eigenen Wohnzimmer her. Die Versuchsmodelle hier mit Duftrichtung Gin Tonic und auch Duftrichtung attraktive Männlichkeit. Sie will nämlich eine Kerze herstellen, die genauso riecht wie dieser Cole. Diese Versuchsmodelle habe ich gar nicht mitgezählt. Also so viele Kerzen kann man gar nicht in Eigenarbeit herstellen, würde ich jetzt mal behaupten.
Es ist wahrscheinlich eine Metapher.
Das kann natürlich sein. Und was würdest du sagen, Wolldeckenfaktor bei diesem Buch?
Von 1 bis 10? Mhm. Also ja, nicht ganz schlecht. Also ich würde eine 5 vielleicht geben.
Ich hätte sogar jetzt eine 7 gegeben. Ja. Vor allem wegen Cole's Dad. Das war meine liebste Figur. Ist ja nur eine Nebenfigur. Leider zu wenig ausgearbeitet, aber der hat Potenzial.
Der hatte Potenzial, das stimmt. Aber ja, eine 5. Aber eine gute 5.
Okay. Ich zitiere bei meinen Besprechungen auf Instagram auch immer gerne die schlimmsten Sätze. In diesem Buch meine schlimmsten Sätze. Er war so ein engagierter Vater, Cole. Ich spürte fast, wie sich meine Eierstöcke bemerkbar machten. Also, allein schon wegen solcher Sätze lohnt sich doch das Lesen. Auf einer ganz besonderen Ebene des Vergnügens.
Kathy Bramley, das Merry Christmas Projekt. Sie heißt ja Mary und hat eben dieses Weihnachtsprojekt. Ja. 481 Seiten. Tatsächlich, also vielleicht 100 zu viel oder 180
ja,
zu viel.
Ja, ich denke auch.
Bei Heine erschienen im Taschenbuch für 12 Euro. Und dann haben wir noch ein drittes, das heißt der Christmas Club oder Christmas Club. Und das war ein richtig schönes Lesegefühl, fand ich. Es geht um Hannah und um Finn. Und Hannah sitzt zu Weihnachten allein, ganz allein auf dem Campus, auf dem College. Sie ist weise und ist eben ganz allein. Und da klopft Finn. Der fährt nicht nach Hause, weil das Coming-out bei ihm zu Hause nicht so gut geklappt hat. Und der bleibt dann auch lieber auf dem Campus. Und sie erleben da ein ganz rauschhaftes Freundschaftsweihnachten. Ganz alleine auf dem Campus. Sie stürmen da die Kantine und machen Pancakes und so. Und dann kommen im Laufe der Jahre, feiern sie immer wieder dieses Weihnachten als neues Freundschaftsritual. Dann kommt noch Priya dazu, die feiert gar nicht Weihnachten, aber macht das so aus so einer Loyalität und Freundschaft. Und dann kommt noch der reiche Theo dazu, in den Finn geheimerweise verliebt ist, aber irgendwie sind die beiden in der Friendzone gelandet. Und die vier zelebrieren dann jedes Jahr Weihnachten gemeinsam als neue Familie. Freunde, also nach dem Motto, Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann. Doch dann lernt Hannah David kennen und der will dann Weihnachten mit ihr verbringen und mit seiner Familie. Und Hannah sagt, nee, meine Freunde sind wichtig, die sind meine Familie. Plötzlich die Beziehung auf der Kippe. Wer ist eigentlich meine Familie? Darum geht es ja auch in diesem Buch. Und ich fand, das ist witzig, charmant und berührt eben auch Fragen, die ich kenne. Familie, Freunde, wie ist es da?
Ich fand das auch ganz süß, aber auch das mindestens 100 Seiten so lang, dieses Rumreiten auf dem Thema Wahlverwandtschaften versus Herkunftsfamilie, hatte ich relativ schnell verstanden, worum es da geht. Es wird aber alle 5 Seiten gefühlt wiederholt. Und dieses obsessive Erzählzeithopping, das fand ich auch ein bisschen too much. Also da hatte ich das Gefühl, sie wollte so eine literarische Komponente einbauen, indem man halt nicht chronologisch erzählt, sondern in diesen Weihnachtsfesten, die die zusammen verbringen, hin und her springt. Und zwar nicht vor und zurück, sondern vor, 2 zurück, 3 zurück, 5 vor und so und da...
Da habe ich irgendwann auch aufgegeben. Ja. Also ich habe dann irgendwie 2017, wann war das? Dann war das jetzt davor oder danach?
Man verliert nämlich den Überblick. Man liest dir solche Bücher, um gehirnmäßig auf Autopilot zu schalten. Genau. Und da kann ich einfach nicht die Zeitschleifen von 10 Weihnachten in New York koordinieren für mich.
Genau, also das gibt tatsächlich Abzüge in der B-Note und ich sag mal, es ist schon einen Tick märchenhaft auch. Zum Glück ist eben der Becker Freeman eingefallen, dass Theo unfassbar viel Geld hat. Das macht vieles einfacher in diesem Buch. Von 1 bis 10 Wolldecken-Skala?
Ich habe 7.
Da würde ich tatsächlich auch 7, 7,5 geben.
Ja.
Der Christmas Club von Becker Freeman, übersetzt von Caroline Müller. Das Buch ist bei Penguin erschienen, hat 400 Seiten, auch hier tatsächlich 100 zu viele wahrscheinlich, 13 Euro im Taschenbuch.
Ja, Fazit, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Willowbrook-Erlebnis. Nochmal, Weihnachtsglück in Willowbrook von Sophie Clare. Da haben wir ja mit dieser Weihnachtsbuchsache angefangen, mit diesem Buch. Da stimmte einfach alles. Herrenhaus, Cottage, Handarbeitsladen, eingeschneit. Oder das kleine Schloss in Schottland, mein Highlight letztes Jahr von Julie Kaplan. Ohne Cottage, dafür mit Schloss und noch mehr Schnee. Und ich habe gerade mit einer Kollegin darüber gesprochen. Die hat das auch gelesen auf unsere Empfehlung hin. Und sie meinte, das ist genau das, was ich jetzt gerade brauchte, um eben mein Gehirn kurz mal abzuschalten in diesem ganzen Stress, der ja oft vor Weihnachten im Job herrscht. Dann kommst du nach Hause und hast noch 1000 To-Do-Listen im Kopf. Und dann sich einfach hinzusetzen mit so einem Buch, wo alles am Ende schön ist. Das ist es ja, warum man das liest, oder?
Das stimmt. Für die Weihnachtsstimmung, die das nochmal so auf den Punkt bringt. So eine Entschleunigung auch. Und auch in diesen Zeiten, man muss es ja immer wieder sagen, in diesen Zeiten auch nochmal ein bisschen Licht sehen. Und ein bisschen den Glauben an das Gute nicht verlieren, sondern auch nochmal erklärt bekommen, dass es das noch gibt.
Ja, also eine 10 von 10 dieses Jahr noch nicht dabei gewesen. Nein. Deswegen packen wir nochmal die alten 10 von 10 mit in die Shownotes.
Und wir bleiben mal in Großbritannien und zwar bei der Schokoladenseite, sag ich mal, des Königreichs. Wir haben nämlich für unseren Podcast die Frau getroffen, die eine Welt geschaffen hat, die Millionen Menschen begeistert, nämlich die Bridgerton-Erfinderin Julia Quinn.
Bridgerton ist ja nicht nur der Welterfolg bei Netflix, Herz und Schmerz, Liebe und Intrigen im englischen Adel des 19. Jahrhunderts.
Regency goes pop sozusagen, das ist ja wirklich herrlich, diese Kostümschlachten. Und schon viel länger als die Netflix-Serie gibt es die Bücher dazu. Julia Quinn schreibt seit fast 25 Jahren mit ganz großem Erfolg immer neue Geschichten von dieser Familie, von der Familie Bridgerton.
Und wir haben sie getroffen, nicht irgendwo, sondern zum High Tea im Eaton Place, einem kleinen Café in Hamburg, das so britisch und royal ist, dass ich direkt durchgedreht bin vor Begeisterung. Ich habe mich erstmal von Daniel unter einem Queen-Porträt fotografieren lassen.
Das ist wirklich, als ob Queen-Mom explodiert wäre. So sieht es da drin aus. Turzende Queen-Bilder, Fähnchen und TTT. Und da haben wir also die Bridgerton-Autorin Julia Quinn getroffen. Und sie war auch echt geflasht. Hätte sich auch nicht gewundert, wenn gleich der Duke durch die Tür reingekommen wäre.
Oh, absolutely. This is very Bridgerton. Well, except that, you know, we've got Queen Elizabeth II, who is a little after Bridgerton. But yes, it's very, very British.
Das ist wie bei Bridgerton, sagt sie. Okay, die Fotos von Queen Elizabeth, das ist natürlich eine andere Zeit, aber es ist very British. Und sorry, es gibt wirklich jetzt hier eine Menge Hintergrundgeräusche, weil dieses Café ganz gemütlich klein ist und um uns herum saßen natürlich auch noch andere Gäste.
Aber insgesamt war es schon auch etwas surreal, oder? Mit Julia Quinn da in diesem Setting zu sitzen.
Total.
Und dann kam das Essen, so eine riesengroße Etagere mit Sandwiches, mit Scones und mit Clotted Cream natürlich.
Yum! I haven't had lunch. This is great. Oh my gosh, there's a whole nother one coming.
It's for you. Only for you.
No. Oh dear. Okay.
Cucumber, sandwich, egg.
Julia Quinn hatte noch kein Mittagessen und als der Kellner aufgezählt hat, was es alles gibt,
Raspberry rhubarb, strawberry with lavender.
Da war sie echt overwhelmed.
Inside is a sponge cake. Yeah, and this is a grey ganache.
Diverse Sandwiches, Scones mit verschiedenen Marmeladen und so Petit Four-artige Kuchen, herrlich.
Cupcake, yeah, and that is a passion fruit macaron.
Sie war erst, spürte man schon so ein bisschen zurückhaltend. Normalerweise wird sie ja so in Hotellobbys oder bei Lesungen interviewt und so. Und wir wollten einfach mit ihr im Café gemütlich plauschen. Erkennbar war sie nicht darauf vorbereitet, aber ist dann wirklich ganz schnell aufgetaut. Und da saßen wir da, haben Cucumber-Sandwiches gegessen und Tee getrunken. Und es wurde dadurch wirklich ein viel persönlicheres Gespräch.
Genau, und sie hat uns auch viel von hinter den Kulissen der Serie erzählt. Hat uns zum Beispiel verraten, wie die Bridgerton-Ladies den Tee trinken, wenn die Kamera läuft, da sind die Tassen nämlich nur halb voll.
It's really hard to sip tea on camera. We had to do it for something. We were all like, whoa.
Oh, really?
Like, if you're going to be filmed drinking tea, you should have it only half a cup.
Ah, okay. Let's have a try.
Ja, offenbar schwierig, unfallfrei Tee zu trinken, wenn die Kameras an sind.
Mm. Well, also, when they do it, they hold up the saucer. So here, hold this a second. So they're like this.
Und die halten dann immer die Untertassen mit hoch, eine ganz wackelige Angelegenheit.
And it's very difficult. So, yeah, I'm not going to do it like that.
Wir haben also dann lieber wie normalsterbliche Tee getrunken, dafür immerhin mit sehr vollen Tassen.
Ja, Tee war auch super lecker.
Das war so gemütlich, weil auch Julia Quinn einfach eine total nette Person ist. Wir kamen richtig ins Plaudern, so war es ja auch gedacht, und haben dann auch über diesen riesen Bridgerton-Hype mit ihr gesprochen. Da veranstalten tatsächlich Leute Bälle, für die sie sich verkleiden, wie in den Büchern und in der Serie. Und einmal hat Julia erzählt, hat sie sich sogar da reingeschlichen.
It was crazy to see all these people dressed up and curtsying for the queen and having these special cocktails. And I don't think anybody knew who I was. I was like secret. Yeah, I wasn't dressed up. I was just sort of watching the whole thing going, oh my gosh, this is unbelievable.
Verrückt, sagt sie, da die Leute zu sehen, wie sie sich aufgebrezelt, einen Knicks vor der Queen gemacht und auch spezielle Cocktails getrunken haben. Sie blieb da bei diesem Ball aber undercover und hielt sich so ein bisschen bedeckt und fand das einfach alles unglaublich.
Und ausgelöst hat sie das ja alles selbst mit ihren Büchern. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist wirklich ein surreales Erlebnis bestimmt für sie.
Und die Bücher, die lesen sich auch einfach richtig schön runter. Royaler Eskapismus at its best. Die Bücher, die sind wirklich gute Unterhaltungsliteratur. Und wenn mancher da die Stirn runzelt, das ist ihr eigentlich egal.
I mean, I don't know if I would call it serious literature, but I would call it wonderful books. And I think that's just as important.
Keine ernsthaften, aber wunderbare Bücher. Das ist ja genauso wichtig.
In the United States, I think somehow we've accepted that, you know, film and TV can be for fun, but for books need to be serious. Like, if you're going to read, it should be something that improves you in some way. And I don't know why people have trouble with the idea of reading books for pleasure.
Und das sage ich ja auch immer, das ist seltsam. Die Leute finden es völlig in Ordnung, Filme zum Spaß oder zur Unterhaltung anzugucken, aber Bücher sollen einen immer weiterbringen. Warum bloß? Also warum kann man nicht auch einfach Bücher just for fun lesen? So, ich sag nur Cottage, Schnee, Patchwork. Und solche Diskussionen hatte Julia früher oft, aber
I actually don't run into that often anymore. And it's going to sound a little smug, but when you have a big Netflix show behind you, people kind of shut up about that.
Ja, witzig. Wenn man eine große Netflix-Show hinter sich hat, dann halten die Leute einfach mal die Klappe in dieser Angelegenheit.
Ja, angenehm. Und die Leute, die die Bücher schon vor der Serie kannten, die Leserinnen und Leser, die sind jetzt irgendwie privilegiert. Sie wissen nämlich schon, wie es weitergeht.
Sometimes I see them talking amongst themselves on my social media going like, don't you feel kind of special that we knew about this before everyone else? And it's cute. I like it.
Die Verfilmung war für Julia Quinn eine Chance.
This was a once in a lifetime opportunity. Not just for me, but for my whole genre.
Durch die Serie könnte sich der Blick auf das ganze Genre ändern.
And I did not want to do anything to mess this up.
Das wollte sie auf keinen Fall vermasseln. Und sie hatte großes Vertrauen in die Produktionsfirma. Deshalb war sie in die Details der Verfilmung nicht so involviert.
So with, you know, we didn't necessarily talk about what their vision was right up front. I was fairly certain that they were going to make the cast more diverse and inclusive. But I didn't know how.
Dass sich die Macher für einen diversen Cast entschieden haben, findet Julia super. Es gibt queere Protagonisten und People of Color, Queen Charlotte zum Beispiel. Und Julia gefällt die Vorstellung, dass die Serie so eine alternative Version der Geschichte präsentiert.
What if people accepted that and didn't try to hide it? And how would that have changed society? So you end up with a slightly alternate history. I mean, nobody's saying Bridgerton is a history lesson, but just twisted a little and said, okay, how might that have changed society? And I think it's lovely.
Und Julia Quinn hat dann nochmal ihr Handy rausgeholt und uns viele Fotos gezeigt von den Bridgerton-Dreharbeiten.
Ah,
total. Da so die Kulissen und Kostüme.
Ein ganzer Kleiderständer war da zu sehen, der war nur für die Prostitutes. Und man hatte schon den Eindruck, das macht ihr auch Spaß. Und einmal ist sie sogar in einem Spin-off der Serie selbst aufgetaucht im Film.
So in episode 6 of Queen Charlotte, you can see me. It cuts to a scene in the park and it opens on me and I have a white wig on.
In der 6. Folge von Queen Charlotte kann man sie kurz sehen. Sie sitzt da auf einer Parkbank mit einer Perücke.
And it was a very last minute decision.
Das war eine spontane Entscheidung.
And we were on location, so they didn't have all their dresses there. So they kind of had to work with what they had.
Deshalb passte das Kleid, das sie da hatten, nicht ganz.
And they literally had to sew me into the dress.
Sie mussten sie in das Kleid reinnähen.
And then when it was time to get out, they had to cut me out of it.
Und danach rausschneiden.
And it was a hot day, so I was just like, someone cut me out of this dress, please. It was very hot that day.
Und das an einem super heißen Tag. Holt mich aus dem Kleid raus, hat sie nur noch gerufen. Ich würde ja gern mal so ein Kleid anprobieren, aber die Vorstellung, damit einen kompletten Drehtag oder mehrere zu bestreiten, das klingt wirklich echt anstrengend. Ich glaube, das ist nervig, weil die einfach so irre viel Stoff haben, diese Kleider. Und wenn es dann noch heiß ist, boah.
Und dann noch die Schminke und so, die dann verläuft. Aber es war einfach irre nett mit Julia Quinn. Wir hätten da, glaube ich, noch Stunden sitzen können.
Total.
Tee trinken, Scones essen, plaudern. Und ich fand, die war richtig sympathisch und ganz irgendwie ganz normal.
Absolut. Ich fand es auch sehr interessant, dass sie erzählt hat, dass sie eigentlich Ärztin werden wollte und erstmal Medizin studiert hat. Und dann hat sie ja zur Entspannung diesen ersten Roman geschrieben. Und das lief dann relativ schnell, relativ gut. Und jetzt ist sie keine Ärztin. Aber ihr Mann ist Virologe.
Aber gute Bücher können ja auch heilen.
Sehr schön gesagt. Die Bridgerton-Romane sind übrigens gerade in einer neuen Schmuckausgabe erschienen. So,
ja,
so schön.
Herrlich.
Verschiedene Pastelltöne, Farbschnitt, goldene Schrift. Die 8 Bände sind bei HarperCollins erschienen und kosten 22 Euro pro Band. Auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsgeschenk für Fans.
It's Christmas!
Bevor wir zu unserem All-Time-Favorite kommen, der uns wieder zum roten Weihnachtsfaden zurückführt, noch was ganz anderes. Ein Buch, das man auch sehr gut verschenken kann und 6 Stunden Hörgenuss gleich mit dazu. Es ist nämlich so, wir bei NDR Kultur haben einen Beatles-Podcast gemacht. Der Autor und Host Uke Bandixen hatte ja neulich schon einen kleinen Gastauftritt hier bei uns im Podcast. Er ist der größte Beatles-Fan aller Zeiten und erzählt in seinem Podcast Becoming the Beatles, wie die Band als völlig unbekannte Tanzkapelle nach Hamburg gekommen ist.
Und das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte, die noch gar nicht so richtig erzählt ist, wie eigentlich in Hamburg die Beatles zu dieser weltbekannten Band erst geworden sind. Eben nicht in Liverpool, sondern in den runtergerockten Strip-Kaschemmen, wo sie Musik gemacht haben. Irre Geschichte.
Ja, und wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, lege ich ihn euch jetzt nochmal ans Herz. Gerade zur Weihnachtszeit ist das eine so herzerwärmende Geschichte mit viel Musik. Das kann man richtig schön hören in diesen Tagen. Und dann habe ich Oke gefragt, den Host, welches Buch denn dazu passt. Denn wir sind ja immer noch im Bücherpodcast hier und hätten gerne auch noch so eine Buchempfehlung zu den Beatles bei uns im Podcast. Und er hat uns dieses hier in die Hand gedrückt.
Babies in Black. Das ist eine Schwarz-Weiß-Graphic-Novel, also ein gezeichneter Roman. Und da geht es um die Zeit der Beatles in Hamburg, aber aus der Sicht von Astrid Kirchherr. Und jetzt sagen die Beatles-Experten, die den Podcast schon gehört haben, O und A, weil das eine ganz wichtige Figur in diesem frühen Beatles-Universum. Das ist die Fotografin, die den Beatles damals die Pilzkopffrisur verpasst hat. Sie hat damals als junges Mädchen Kunst studiert, will dann Fotografin werden und sie lebt so im bürgerlichen Hamburg. Und nach St. Pauli geht sie eigentlich nicht. Aber eines Tages steht ihr Freund Klaus Voormann vor der Tür und sagt, Astrid, diese Band musst du erleben auf St. Pauli. Und dann gehen sie dahin und freunden sich mit denen an, mit den Jungs, und sie verknallt sich in einen der Beatles, und zwar in Stuart Sutcliffe. Das ist der fünfte Beatle sozusagen, der dann am Ende in Hamburg bleibt. Und diese Geschichte ist ganz toll erzählt in Schwarz-Weiß, so ein bisschen existenzialistisch, so wie die beiden auch sind, so mit schwarzem Rollkragenpulli. Und man bekommt ein gutes Gespür für die Zeit und das Milieu, in dem die Beatles da Musik gemacht haben und aufgetreten sind. Wie gesagt, Astrid, so ein bürgerliches Mädchen, traut sich in die Kaschemmen auf St. Pauli zu den Ganoven und zu den Matrosen. Das ist auch ganz schön eingefangen. Genau wie in dem Podcast. Arne Belsdorf heißt der Autor der Graphic Novel Babies in Black. 20 € kostet das Buch. 216 Seiten, ist bei Reprodukt erschienen, schon vor einigen Jahren.
Und Becoming the Beatles heißt der Podcast, den wir euch dazu empfehlen. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Und daraus kann man sich ein wunderbares Geschenkset zu Weihnachten machen. Da werden sich sicherlich viele Leute drüber freuen.
Und weil Weihnachten ist, habe ich noch eine Graphic Novel mitgebracht. Schummel ich nochmal in den Podcast rein. Die Säulen der Erde von Ken Follett gibt es jetzt als Graphic Novel.
Neu?
Ja, ganz neu. Das britische Kathedralen-Epos, der erste Band, Der Traum von einer Kathedrale. Ich finde, das ist gut und spannend erzählt. Also ganz atmosphärische Bilder, nicht so artsy, sondern ganz dicht dran an der Story. So ein bisschen so detailverliebt auch wie Tim und Struppi-Bilder. Also so eher so diese ästhetische Herangehensweise.
Ja, hier wird es schon direkt auf einer der ersten Seiten ein Huhn geköpft.
Genau, also es ist nicht für Kinder, sondern es ist wirklich der Roman für Erwachsene als Graphic Novel erzählt, mit langen Texten in den Sprechblasen. Und man spürt die Armut, die Kälte, diese Brutalität und die Vision von der Kathedrale. Und auch die Freundlichkeit einzelner Protagonisten ist sehr schön eingefangen, wie gesagt, sehr drastisch. Die Graphic Novel von Stephen Dupré und Didier Alcons, Die Säulen der Erde, ist es bei Lübbe erschienen für 20 €.
Und weißt du was?
Na.
Das riecht gut.
Es riecht gut.
Oh, ich mag das, wenn Bücher so gut riechen.
Es kann auch sein, es lag ja bei mir in der Wohnung.
Nein.
Es kann auch sein,
aber es riecht nach Buch.
Es riecht nach Buch, das stimmt.
Oder?
Und das ist wirklich, guck mal hier, diese Kathedralenszene, das ist doch toll und liebevoll. Man kann sich da richtig vertiefen. Was so Wimmelbilder gibt es da auch, schau mal.
Ja, das ist schön. Ich glaube, das können auch schon ältere Kinder lesen, würde ich mal behaupten. Riechst du gerne an Büchern?
Wir sind ja kurz davor, irgendwie das in so eine Schnüffelabhängigkeit dann zu bekommen. Also ich schnüffel nicht dran, aber ich rieche dann schon.
Manchmal mache ich das, früher öfter. Wirklich? Und manchmal klopfe ich auch drauf.
So wie Neuwagengeruch, ja?
Ja, also, genau.
Du klopfst auf ein Buch?
Ja, mache ich oft.
Klingt das nicht anders bei Neuwagen?
Ich mag das Geräusch. Guck mal, das ist Ehemänner.
Das ist Ken Follett. Das ist doch ein schönes Quiz.
Erraten das sind die Alpakas.
Bei das wäre doch schön für Wetten, das, wenn es das
ja.
nicht gäbe.
Schade, dass es das nicht mehr gibt.
Ja, dann sind wir schon mit Ken Follett schon im All-Time-Favorite-Bereich, im Bereich der Lieblingsbücher.
Die All-Time-Favorites.
Viele haben uns geschrieben, dass wir doch endlich bitte mal vorstellen sollen. Der kleine Lord von Francis Hodgson Burnett. Und das machen wir gerne diesmal. Wir haben es beide gelesen, diesen Klassiker der Weihnachtsliteratur. Die Handlung beginnt in New York. Cedric Errol, der ist 7 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter in bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater war ein englischer Kapitän, ist gestorben. Mutter und Sohn leben also allein zusammen und haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und plötzlich steht ein Mann vor der Tür, der Cedric erzählt, dass sein Großvater ein Graf ist, der Earl of Dorincourt. Cedrics Vater war nämlich der 3. Sohn dieses Grafen. Eigentlich der netteste und begabteste und der Lieblingssohn, aber weil es so viel Eifersucht und Gezank unter den Brüdern gab, hat der Earl ihn, also Cedrics Vater, weggeschickt. Der wurde dann Kapitän und hat Cedrics Mutter kennengelernt. Die war Gesellschafterin bei so einer alten Dame. Hat sich verliebt, geheiratet, ist in New York geblieben und eben dann gestorben. Und für den Vater, den alten Earl, war dieser Kapitänssohn dann persona non grata geworden, weil er eben erstens unter Stand geheiratet hat und dann auch noch eine Amerikanerin. Und nun sind aber auch die beiden anderen Söhne des Grafen gestorben und Cedric, der kleine Cedric, ist der einzige Erbe und soll deshalb nach England kommen. Und das macht er auch dann zusammen mit seiner Mutter. Allerdings muss die Mutter im Dorf wohnen, weil sie vom Earl ja nicht anerkannt wird. Und Cedric, jetzt Lord Fauntleroy, lebt bei seinem Großvater auf diesem riesigen Anwesen und macht dann, ich glaube, das kann man spoilern, aus einem kaltherzigen Typen im Handumdrehen einen reizenden alten Mann, der die Armen unterstützt und natürlich auch am Ende Cedrics Mutter akzeptiert.
Ja, das ist so ein Spoiler, als ob du sagst, irgendwie die Titanic sinkt am Ende des Films.
Ja,
also
oder Rotkäppchen wird nicht vom Wolf gefressen. Ja, stimmt. Das kann man durchaus sagen.
Ich hatte das Buch noch nie gelesen und es gibt es ja in dieser schönen Schmuckausgabe von Koppenrad im kleineren Format, so ein bisschen als die anderen Bücher. Und das ist total nett. Also ich fand, man konnte das richtig gut lesen. Ich bin kein großer Fan des Films gewesen. Ich habe den, glaube ich, nie ganz gut gesehen.
Ich auch nicht, das war weil mir die so doof aussahen.
Ja, die waren so doof, also sahen so doof aus. Tatsächlich konnte mich nicht damit identifizieren. Ich fand den kleinen Jungen auch nervig. Und
ja.
Überhaupt so Weihnachtsfilme. Ich kam mit Kevin allein zu Hause. Kann ich überhaupt nichts anfangen zu Weihnachten. Und Drei Nüsse für Aschenbrödel.
Nein,
komplett überschätzt.
Das Drei Nüsse für Aschenbrödel finde ich, also habe ich als Kind geliebt, aber das gucke ich natürlich als Erwachsene nicht jedes Jahr wieder. Damit kann ich auch nichts
sagen. Also ich fand hier die Stiefmutter und die Stiefschwestern, die hatten so coole Hüte. Ja. Das fand ich ganz lustig.
Oh, die war so hübsch. Und die Eule.
Ach naja, das war mir alles zu seicht.
Und das Pferd. Was? Ja. Zu seicht?
Das ist ja unter diesen ganzen...
Grimms Märchen.
Ja, nein, aber die Verfilmung.
Ja, das war schön.
Nein.
Doch.
Also,
wie dann
also,
aus den Nüssen da die Kleider rausgekommen sind. Ach,
es gibt viel schönere tschechische Märchenfilme, da fand ich das.
Ich fand das toll. Aber gut, aber der kleine Lord, zurück zum Thema, habe ich auch nie gesehen als Film, weil du gerade sagst, der Junge war so ein bisschen nervig, der ist im Buch ja ehrlicherweise auch ganz schön nervig, weil so wahnsinnig altklug. Aber ich habe es trotzdem gern gelesen.
Ich habe es auch gern gelesen. Und gerade in dieser Ausgabe, da fallen ja wieder so Sachen raus, besondere so Gimmicks, die das so ein bisschen kontextualisieren. Zum Beispiel gibt's hier fällt so ein kleiner Zettel raus, so eine kleine Karte, wo der Fauntleroy-Anzug des Lütten erklärt wird, also welche Schuhe er trägt, welche Mütze und welche Rüschen, wie nennt sich das hier, so eine Rüschen.
Rüschen halt.
Und das ist sehr schön bebildert und die Geschichte ist einfach auch sehr nett erzählt. Und es kommt auch nochmal so dieser Diss zwischen den USA und England, kommt dann auch nochmal zur Sprache und zur Geltung. Das ist irgendwie auch so ein Culture Clash Roman letztlich irgendwie auch ist. Ein Buch von 1886.
Das ist das Schöne an diesen Koppenrad Büchern. Da fällt dann eben auch so ein Zettel raus, hübsch bebildert, auf dem nochmal erklärt wird, was es eigentlich mit dieser Feindschaft zwischen USA und England auf sich hat. So Stichwort Boston Tea Party. Und das weiß man ja normalerweise nicht in so einem großen Umfang, wenn man so ein Buch liest. Und dass das in so einen Kontext gerückt wird, einfach durch so kleine Zettel, wie so Infokästen, die da aber drin liegen, das finde ich total gelungen. Ich hatte ja Kleinen Lord nicht gelesen, aber ich habe andere Bücher von Frances Hodgson Burnett gelesen, zum Beispiel Sarah, die kleine Prinzessin und der geheime Garten.
Oh.
Und das war damals, als ich das gelesen habe, keine Ahnung, mit 10 oder so, auch schon super altmodisch, denn die Sprache ist schon sehr altmodisch, wie dieser Junge redet, das ist ja fast nicht zu ertragen. Aber ich finde das, und das fand ich schon als Kind, dass man da nicht nur in die Geschichte des Buches so reinfällt, wie in allen Büchern, sondern eben auch in die Geschichte. Also man kommt plötzlich in so eine ganz andere Zeit, in der die Leute, ich weiß nicht, vielleicht auch nur in Büchern, aber ist ja auch egal, so geredet haben. Also man ist im Grunde so ein Kind aus dem 19. Jahrhundert, das dieses Buch dann liest. Und das fand ich schon immer irgendwie faszinierend, obwohl man kann es offen sagen, es ist mega kitschig.
Ja, natürlich. Es ist ja auch eine Weihnachtsgeschichte. Es ist ja nicht ohne Grund ein Weihnachtsfilm geworden, weil es natürlich die ganz elementaren, unmittelbaren Emotionen irgendwie auch anspricht und ein Stück heile Welt und Heilung der Welt verspricht.
Kann man auf jeden Fall nochmal niederlesen und
gerade in dieser Ausgabe.
Gerade in dieser, ich dachte, du sagst gerade in dieser Zeit. Das könnte man auch sagen.
Beides.
Gerade in dieser beides. Der kleine Lord von Frances Hodgson Burnett erschien unter anderem bei Koppenrad 240 Seiten für 24 Euro. So, Daniel, nicht nur du kannst Bücher reinschummeln. Ich habe noch zwei kleine Extras mitgebracht.
Toll.
Weil man ja zu Weihnachten auch gerne Non-Books verschenkt, haben wir ja schon häufiger thematisiert. Und ich habe noch zwei ganz coole Sachen entdeckt, die man, glaube ich, gut verschenken kann, die was mit Büchern zu tun haben. Und das erste ist etwas, was dich, glaube ich, sehr freuen wird.
Was sehe ich hier? Ah, ich sehe schon, es ist ein kleines Buch mit so einer Art, es ist eine kleine Schachtel, sehe ich jetzt gerade, sieht aber aus wie ein Buch. Und es ist ein Bibel-Escape-Spiel, so ein DIN A5-Format.
Das dürfte DIN A7 sein.
DIN A7, Find Your Way Out, das Bibel-Escape-Spiel, auch von der Firma Koppenrad. Streng geheim, nur für den Spielleiter. Ah, das darf ich nicht sehen.
Nee, du darfst es jetzt nicht spielen.
Das ist denn sozusagen wie ein Escape Room, bloß für den Küchentisch. Für den
und mit Bibel.
Mit Bibel, natürlich, ja, na klar.
Also ich dachte, wenn das nichts für dich ist.
Für mich ist es mega,
ist
ganz toll. Darf ich das etwa behalten?
Ja, aber nur, wenn du es auch wirklich spielst.
Das ist jetzt der Hinweis darauf, dass ich das Puzzle vom letzten Jahr noch nicht gepuzzelt habe. Aber es ist ja, 1000 Teile sind ja wirklich auch relativ krass. Also, wollen wir das nicht mal zusammen
spielen? Ja, wir können das zusammen spielen und dann gucken wir, ob wir aus der Bibel escapen können.
Hat man mit Theologiestudium Vorteil?
Ich fürchte fast, ja, wobei ich weiß nicht, das sind ja so Escape-Situationen. Aber du kannst uns, wenn wir das zu Skirkens ja mit Edwin zusammenspielen, da kannst du uns immer direkt noch den Kontext dazu liefern, da lernen wir auch noch was. Guck mal, hier ist schon mal gleich irgendwas mit Musik auch auf der Karte.
Aha.
Kannst ja schon mal luschern.
In dieser Melodie ist ein verschlüsselter Name enthalten. Welcher? H-C-G-E-A-D.
Sing mal von Blatt.
Da muss man jetzt, das ist hier mit so einem Code, mit so einem Schlüsselcode. Das ist dann P. Das ist mir jetzt so kompliziert. Also von.
Hast ja bald Urlaub, da kannst du ja schon mal reingucken.
Da kann ich mich da rein vertiefen. Das mache ich sehr gerne. Toll, vielen Dank.
Und noch etwas, was man dir vielleicht nicht unbedingt schenken sollte, aber vielleicht finden es andere Leute toll.
Die Brontes, Spielkarten. Das heißt, es sind ganz normale so Skatkarten, sowas, ja?
Ja.
Auch mit, das ist ja schön.
Aber ist auch Heathcliff drin.
Und Heathcliff, ja.
Du hast Heathcliff.
Ich hasse nicht Heathcliff. Also, naja, ich hasse Heathcliff. Ich hasse Heathcliff schon. Das ist doch keine gute Figur. Also
Nein.
keine Neger. Mit der möchte. Würdest du mit dem gern Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt?
Mit Heathcliff? Nee, aber vielleicht kann man den ja, da könnte man gut Grumpy Meets Sunshine, vielleicht könnte ich den in einem anderen Buch zu so einem Superhero machen.
Das ist denn, wenn wir mit dem Patchwork-Laden fertig sind, dann schreibst du wie...
Schreiben wir Sturmhöhe
um. Wie Heinz Strunk Zauberberg 2 geschrieben hast, schreiben wir dann Sturmhöhe 2.
Ja, unter dem Motto Grumpy Meets Sunshine.
Und wo ist er hier? Ach, da sind die ganzen Figuren und hier ist tatsächlich ein Kastanienbaum von Jane Eyre. Hier sieht man die ganzen Figuren aus dem Universum der Bronte Sisters. Toll.
Ja, also natürlich nicht nur
Sturmhöhe,
sondern alle von allen Schwestern.
Liebevoll, was kostet denn sowas?
Das kostet so, ist ja nicht preisgebunden wie Bücher auch, genau wie die Puzzles auch nicht. Es kostet so um 15 Euro. Und es ist wirklich, ich finde es richtig schön.
Richtig wertig, toll gemacht.
Richtig wertig, ja.
Also für Menschen, die gern lesen und mit Brontes und Sturmhöhe auch etwas anfangen können. Und Katharina, du bist nicht die Einzige, die Überraschungen hat.
Noch mehr Überraschungen?
Es gibt einen tatsächlich.
Die Folge wird lang und länger.
Ja, wir wollen uns ja eigentlich nicht schenken.
Nee, das war ja auch kein Geschenk, das war ja nur ein Tipp, was du anderen schenken kannst.
Aber ich habe das doch jetzt geschenkt bekommen.
Ja, das Bibel hast du geschenkt.
Aber ich habe dir jetzt ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht.
Och.
Guck mal,
ich habe jetzt extra keins mitgebracht, weil du letztes Mal gesagt hast, wir wollen uns nicht.
Aber letztes Mal hast du mir auch was geschenkt.
Ja, das stimmt. Das
genau.
Ausgleichende Geschenke.
Ich habe es leider nicht selbst eingepackt. Das habe ich leider nicht selbst eingepackt. Sonst hätte ich es natürlich nach unserer neuen Regel mit diesen Weihnachtsbaumkugeln eingepackt.
Ja, nach unserer neuen Geschenkeregel. Geschenkeregeln nach Eat, Treat, Sleep.
Hast du eine Ahnung, was es sein könnte?
Also es ist kein Buch, dafür ist es zu leicht.
Es ist zu groß, also es hat so fast Brockhaus-Dimension.
Es könnte ein Spiel sein, vom Sound her. Ich muss es aufreißen. Oh mein Gott! Es ist ein Book-Nook. Och. Also Buknuk, diese kleinen Miniaturwelten oder Räume, Miniaturräume sind es eher, haben wir ja in der Buchladenfolge drüber gesprochen, oder? Haben wir
genau, das gesprochen? Habe ich gesagt, hast du das mal so gedroppt, dass du dir das irgendwie besorgen wolltest?
Ich habe gesagt, ich hatte es schon in der Hand und habe es wieder zurückgelegt, weil ich dachte so, nee, das steht nur rum und verstaubt dann. Und dann hat mir jemand geschrieben, das hat so eine Scheibe vorne, das kann gar nicht verstauben. Und da war ich schon wieder kurz davor, es zu kaufen. Und jetzt schenkst du es mir, das ist ja reizend.
Genau, es ist ein kleiner Buchladen als Puppenhaus sozusagen, dass man sich dann ins Bücherregal stellen kann. Und das ist noch nicht fertig, sondern du musst es selbst noch montieren.
Und das
hat auch Puzzle.
Das ist herrlich. Ich liebe das. Montieren ist ja das Beste. Ich fand schon bei Lego immer am besten das Zusammenbauen. Und damit spielen konnte ich eigentlich nie. Ich meine, so diese Leo-Männchen bewegen und sagen so, ich bin jetzt Feuerwehrmann und lösche das Feuer. Das habe ich nie gemacht. Ich habe nur zusammengebaut.
Nur zusammengebaut.
Ja, toll. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ich hätte es mir bestimmt doch wieder nicht gekauft.
Siehst du? Und das habe ich nämlich geahnt. Das klang nämlich ein bisschen so. Und habe ich gedacht, das ist doch jetzt genau
das, so nett
das
von
Ereignisfenster
dir.
Für ein Weihnachtsgeschenk für Katharina.
So nett von dir. Und jetzt müssen wir uns trotzdem noch gegenseitig im Quiz vernichten. Aber weil wir
vernichten? Nein. Also ich glaube, du unterschätzt den spielerischen Ansatz dieses
ein
Quiz.
Scherz. Okay, aber wegen der fortgeschrittenen Folgenlänge haben wir heute nur jeder eine Frage. Aber die haben es in sich, zumindest meine. Aber du darfst anfangen.
Das Quiz.
Die Weihnachtsgeschichte steht ja in der Bibel in zwei Evangelien. Und da habe ich eine Frage daraus. Die heiligen drei Könige, kennen wir ja, ne? Die Weisen.
Ja.
Die bringen dem Jesuskind Geschenke.
Kaspar kenne ich jetzt besonders gut, seit wir in Köln waren.
Nur eine Sache von den nächsten drei steht in der Bibel. Welche Information steht so in der Bibel? A. Sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. B. Sie hießen Kaspar, Melchior und Balthasar. Oder C. Sie waren zu dritt. Also eine Sache stimmt nur. Also stand in der Bibel.
Okay, also wenn in der Bibel steht, dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar hießen, dann müssen sie ja auch zu dritt sein. Also da müsste das ja, das hängt ja zusammen.
Aber wer sagt denn, dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar hießen?
Ich meine nur wenn. Also das ist hier so ein logischer, das ist so quasi so ein mathematischer Angang jetzt.
Oha,
also wenn in der Bibel steht, sie heißen Kaspar, Melchior und Balthasar, dann steht ja indirekt auch drin, dass sie zu dritt sind. Ist ja klar irgendwie, ne? Dann würde ich sagen, dass mit den Geschenken steht in der Bibel und vielleicht die Namen nicht und dann auch nicht, dass sie zu dritt waren. Aus dieser mathematischen Herleitung.
Also es steht nicht in der Bibel, dass sie zu dritt waren?
Und dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar hießen.
Du meinst,
es steht
also
in der Bibel das mit den Geschenken.
Also nur das mit den Geschenken.
Du hast doch gesagt, welche von diesen drei Sachen steht in der Bibel?
Genau.
Ja, also A, die
nur
Geschenke.
Nur A, genau. Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Das ist doch eine Überraschung, oder?
Mathematische Herleitung.
Herleitung, super.
Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass das jetzt stimmt.
Es ist tatsächlich so, dass in der Bibel nicht steht, dass die Weisen aus dem Morgenland, dass die Weisen zu dritt waren. Es steht nur, es kamen Weise aus dem Morgenland von weit her und sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also sie brachten drei Geschenke, aber auch fünf Leute können ja drei Geschenke bringen.
Und die Namen haben sich auch...
Die Namen sind erst ganz spät entstanden im Mittelalter. Und Gedächtnisfrage, wo liegen der katholischen Überlieferung zufolge ihre Gebeine? In Köln!
Im Dom zu Köln.
Im Kölner Dom.
Aber das ist natürlich dann auch nicht der Originalweise, dessen Beine da
liegen. Das ist die Frage. Nach katholischer Überlieferung, die lagen mal in Mailand und sind dann als Kriegsbeute oder als Kriegsbeutengeschenk nach Köln gekommen. Und das ist die haben mal diese Sarkophage aufgemacht.
Aber
und da waren Klamotten aus dieser Zeit, aus dem ersten Jahrhundert tatsächlich drin. Aber also es ist unklar, ob es die historischen Persönlichkeiten sind. Klammer auf, ich würde eher sagen nicht.
Ach was.
Ja.
Aber wenn die Namen erst im Mittelalter entstanden sind, dann kann man ja auch nicht wissen, ob es dann Kaspar war.
Man weiß ja noch nicht mal, ob es drei waren.
Ja, dann hat man also einfach irgendwelche Knochen aus dem ersten Jahrhundert.
Ich möchte nochmal in den Kölner Dom gehen als Tourist und nicht des Hauses verwiesen werden. Deshalb will ich mich jetzt hier gar nicht
weiter äußern. Dann brechen wir diese theologische Diskussion an dieser Stelle ab. Das können wir ja unterm Weihnachtsbaum weiterführen. Aber interessante Information auf jeden Fall. Meine Frage ist kurz und knapp. In welchem Land schenkt man sich zu Weihnachten vor allem Bücher und Schokolade? Weißt du das ohne Multiple Choice? Könnte sein, dass man es schon mal gelesen hat.
Bücher und Schokolade?
Ja, vor allem. Also wirklich massiv mehr Bücher und Schokolade als in anderen Ländern.
Ist es ein europäisches Land?
Ja. Wir können auch das Ja-Nein-Spiel an dieser Stelle machen. Du fragst einfach vor und ich antworte nur mit Ja und Nein.
Spricht man Englisch in diesem Land?
Nein.
Spricht man Französisch in diesem Land?
Nein, das führt jetzt nicht so. Vielleicht mit Himmelsrichtung aber arbeiten.
Genau. Es ist eher in Skandinavien, also eher im Norden.
Hier in Skandinavien?
Es ist eher.
Eher in Skandinavien. Ja, es ist eher in Skandinavien.
Es ist ein skandinavisches Land?
Ich bin nicht sicher, ob es ein skandinavisches Land
ist. Vielleicht ist das Ja-Nein-Spiel doch nicht so gut. Es ist eine Insel?
Ja.
Dann würde ich sagen, ja, es ist ein Land als Insel. Da gibt es ja nicht so viel.
Ja, es ist ein Land als Insel.
Island.
Ja, richtig. Ja,
super.
Island ist richtig. Das Ganze heißt Jólabókaflóð. Und das kann man übersetzen mit weihnachtliche Bücherflut. Und die Geschichte dahinter ist sehr interessant. Deswegen in Kürze, weil es ja auch hier bei uns um Geschichten geht. Wir haben mit einer Geschichte zu einem Lied begonnen. Wir enden mit einer Geschichte zu einem Weihnachtsbrauch. Im Zweiten Weltkrieg wurde alles knapp und teuer auf Island. Und Papier zählte damals zu den wenigen Luxusgütern, die nicht rationiert wurden. Das heißt, Bücher waren bezahlbar und damit fast der einzige verfügbare Artikel, der zu Weihnachten verschenkt werden konnte. Und das wurde dann beibehalten. Also da haben die damals schon einfach, weil das der einzige Artikel war, den man als Luxusgut kaufen konnte und verschenken konnte, wurden da ganz viele Bücher verschenkt und das haben sie eben beibehalten und man sitzt Heiligabend zusammen und isst, so wie überall und plaudert ein bisschen, aber nach der Bescherung wird gelesen und zwar die ganze Nacht durch. Da setzen sich die Leute hin, angeblich, ich habe es ja nicht überprüft, und lesen die ganze Nacht durch und fast alle Neuerscheinungen kommen in Island auch im Oktober und November raus und dann druckt der Staat einen Katalog mit allen Neuerscheinungen, der kostenlos an alle Haushalte des Landes verschickt wird. Ist das nicht irre?
Warum haben wir denn noch keinen Lesekreis in Reykjavik?
Weiß ich auch nicht. Wird mal Zeit. Und diese Verschickung dieses Kataloges, der auch so einen isländischen Namen hat, den ich hier nicht parat habe, diese Verschickung des Kataloges, das ist der Beginn von Jólabókaflóð, ja. Von der weihnachtlichen Bücherflut.
Ja, Jól heißt ja Jul, wahrscheinlich Weihnachten, und Boka klingt nach Buch.
Richtig, und Flo klingt nach Flut.
Genau.
Normal.
Normal.
Wir können quasi isländisch.
Ja, C1 isländisch.
Genau. Ja, genau.
Das war doch jetzt ein schönes, weihnachtlich friedvolles Unentschieden.
Absolut.
Toll.
Dann kommen wir jetzt zur Auslosung.
Ich darf auslosen, denn die nächste Folge wirst du mit Jan, also die nächste reguläre Folge wirst du mit Jan bestreiten.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
So, es ist noch einiges drin.
Ja, aber nicht mehr so viel. Wir haben schon sehr viel Bestsellerliste gelesen.
Stopp.
Stopp.
Und jetzt mache ich das los auf und wir lesen folgenden besser von Anne Gesthusen. Vielleicht hat das Leben Besseres vor.
Anne Gesthusen. Ach, von der habe ich schon mal was gelesen. Kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Das ist neu. Ich glaube, das ist ganz neu.
Mhm.
Das habe ich gerade zugeschickt bekommen, meine ich. Ja, Anne Gesthusen, vielleicht hat das Leben Besseres vor. Lest da gerne mit und ihr habt auch lange Zeit dafür und wir auch, Jan und ich, denn wir machen eine kleine Pause mit regulären Folgen bis zum 17. Januar. Wir sind nämlich auch mal im Weihnachtsurlaub. Daniel sogar sehr weit weg, hat er ja schon gesagt.
Mhm.
Aber wir nehmen noch eine Sonderfolge für euch auf zum Jahresbeginn mit Fragen und Anregungen aus der Community. Das hattet ihr euch in der Umfrage ja gewünscht. Die gibt es dann am 3. Januar. Und wenn ihr wissen wollt, was bei uns über Weihnachten so läuft, was wir lesen, was wir verschenken, was wir geschenkt bekommen, folgt uns einfach bei Instagram und abonniert unbedingt den Newsletter. Den Link gibt es in den Shownotes. Ja, dann habt schöne Weihnachten mit weihnachtlicher Bücherflut im Idealfall. Jólabókaflóð.
Und mit Schokolade.
Ja, und mit Schokolade.
Frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten aus dem E3C Podcast Studio. Bis zum nächsten Jahr.
Merry, 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 merry Christmas. Ja, dein Magen knurrt ja ein bisschen. Möchtest du noch mal ein
Stück? Ja, ich nehme noch mal. Ja,
ist wirklich sehr, sehr lecker geworden. Sehr weihnachtlich.
Ist der Name nicht schön? Tipsy Tart. Das klingt auch wie ein Titel für einen Cozy Crime, finde ich. Tipsy Tart.
Tipsy Tart. Vielleicht können wir das sogar einbauen in unseren eingeschneiten Patchwork-Laden auf Jersey.
Word, ich erwarte von dir aus Kolumbien Kapitel 3 bis 10.
Ja, aye, aye, Sir.
Eat, Read, Sleep.
Und unser Podcast-Tipp heute ist fast auch noch ein Buchtipp. Das kunstseiende Mädchen von Irmgard Keun. Einer meiner liebsten Klassiker tatsächlich. Die Geschichte von der jungen Doris in Berlin der Jahre 1931 und 32. Und diese Geschichte gibt es jetzt als Hörspiel vom RBB. Und zwar mit Jella Haase als Doris. Jella Haase kennst du, Daniel?
Jella
Haase. Schauspielerin.
Ah, das ist doch diese Junge, die diese Chantal da gespielt hat bei Fuck Your Goethe. Genau. Ne? Heul leiser Chantal.
Genau.
Sehr lustig.
Unvergessen.
Doris will sich emanzipieren, will ein selbstbestimmtes Leben führen, was damals bekanntlich gar nicht so leicht war. Und sie stürzt sich in das bunte Leben der Tanzcafés und Bars. Und sie verliebt sich, lebt im Luxus. Doch der Glanz ist oft nur von ganz kurzer Dauer.
Alle vier Teile des Hörspiels Das kunstseidene Mädchen gibt es in der ARD Audiothek. Auf jeden Fall ein super Tipp für lange Autofahrten zur Familie oder in den Urlaub. Genau wie, kleiner Reminder, der Podcast Becoming the Beatles. Beide Links findet ihr in den Shownotes.